die Menschenerziehung, die Erziehungs-, Unterrichts- und Lehrkunst, angestrebt in der Allgemeinen Deutschen Erziehungsanstalt zu Kalhau, dargestellt von dem Stifter, Begründer und Vorsteher derselben, Friedrich Wilhelm August Fröbel, erster Band, bis zum begonnenen Knabenalter Kalhau 1826 Verlag der Allgemeinen Deutschen Erziehungsanstalt Leipzig, in Kommission bei Avienbrat sechster Teil, Seiten 411 bis 497 von 497 Seiten www.fröbelweb.de Beginn des Textes. Welche Blätter werdet ihr grün, welche rot, welche braun malen? Warum gerade diese gelb, diese rot? Der Lehrer verteilt nun die Farben, welches am zweckmäßigsten feine Tuschfarben und auf kleinen viereckigen Glastafeln abgerieben sind. Auch können die Farben den Schülern anfangs in einem gehörigen Flüssigkeitsgrade in kleinen Tuschnäpfchen gegeben werden. Das erste ist richtige Auffassung und Bezeichnung der Farbe, dass es jedoch hier noch nicht darauf ankommen kann, den Blättern die streng entsprechenden, sondern nur die möglichst annähernden Farben zu geben, bedarf gewiss kaum der Erwähnung, indem es hier nicht sowohl um Darstellung des Gegenstandes, als um Auffassung der Farben und Behandlung des Farbstoffes zu tun ist. Gleichmäßiges Auftragen der Farben, Grenze halten und so weiter ist das Wesentlichste, was jetzt noch zu beachten. Richtige Haltung des Körpers zu freier Bewegung des Armes, wie der Hand und der Finger, versteht sich von selbst. Man gehe nicht schneller von einer Farbe zur anderen über, als bis der Schüler seinen Stoff etwas beherrsche, weil jeder Farbstoff seine etwas eigentümliche Behandlung hat. Von Blättern werde zu Blumen fortgeschritten. Hierzu werden solche Blumen gewählt, die große, am besten einblättrige Blumenkronen haben, sowie Blumen mit nur einer oder einigen bestimmten und scharf begrenzten Farben, z.B. blaue Glocken, gelbe Primeln, gelbe Narzissen und so weiter. Ebenso werden einfache Blumen für Gefüllte gewählt, sowie die Blumen in voller Vorderansicht oder ganzer Seitenansicht gemalt werden. Von einfarbigen Blumen und Gegenständen gehe man zu zweifarbigen über, aber immer mit bestimmt getrennten Farben, z.B. Winden, Aurikeln, Wicken, Erbsenblüten und so weiter. Weiter zu dreifarbigen, die möglichst scharfe Auffassung der Farben, die möglichst reine Darstellung derselben und die möglichst bestimmte Bezeichnung derselben durchs Wort, alles dies ist hier wenigstens dem Streben nach immer festzuhalten, obgleich auf dieser Stufe der Ausbildung jedes immer nur noch sehr unvollständig erscheinen wird, welches Gefühl aber auch in dem Schüler hier zunächst nur geweckt werden und in demselben der Wunsch scharf bestimmter Bezeichnung und möglichst klarer Einsicht wenigstens in das äußerliche Verhältnis der Farben zueinander wecken soll. So werden die Farben, so wird die Farbe an sich immer mehr von der Form unabhängiger, sie tritt selbstendiger auf und fordert auch ihre selbstendigere Beachtung. Auch der Zögling wünscht sich nun mit jeder Farbe länger zu beschäftigen, gleichsam ihr Wesen und ihren Eindruck sich recht anzueignen, denn er wünscht sie zu beherrschen und fühlt das Unzulängliche seiner bisherigen Kenntnis, seines bisherigen Gebrauchs derselben, darum nun, Darstellung der Farben rein an sich, ohne alle Wesentlichkeit der Form, in Flächenräumen durchs Netz bestimmt, die Farben in bestimmten, von kleineren zu größeren Räumen aufsteigenden, in stetig fortlaufenden oder unterbrochenen Flächen in gleichmäßigen Stärkegraden mit Bestimmtheit ohne Ränder aufzutragen, ist die erste Rücksicht dieser Übungen, deshalb werden erst Flächenräume von einem, dann zweien bis fünf Netz gewirrten, stetig fortlaufend, die sich in den Seiten berührend, und unterbrochen fortlaufend, die sich in den Ecken berührend in jeder Farbe dargestellt, das Eigentümliche jeder Farbe an sich. Dann die Behandlung derselben tritt dadurch dem Schüler klar zur Erkenntnis. Diese Übungen beginnen mit reinem Rot, reinem Blau und reinem Gelb. An sie schließen sich die Übungen mit den ganz reinen Zwischenfarben, reinem Grün, reinem Goldgelb und reinem Veilchenblau. Warum mit Rot und Grün jede Reihe begonnen wird, die Erfahrung lehrt, dass diese beiden Farben den Knaben am nächsten liegen und ihnen zum Beginne der Reihen am liebsten sind. Wie bisher immer nur eine Farbe in stetiger, fortlaufender, oder in aneinandergereihter, unterbrochener Ebene däubt wurde, so werden nun auf gleiche Weise zwei, dann drei, bis endlich alle sechs bisher einzeln däubten Farben miteinander verbunden, und zwar nach den beiden Hauptbeziehungen, so dass entweder die Längenseiten der zuletzt entstandenen fünf gewertigen Flächen zugleich die gemeinschaftlichen Berührungsflächen der verschiedenen Farben sind oder die an der Querlinie liegenden Gewirtscheiten. Nun tritt die Ordnung und Folge der Farben von Blau zu Grün, zu Gelb, zu Goldfarb, zu Rot, zu Veilchenblau als die ansprechendste und auch als die mit der Natur im Großen übereinstimmendste hervor und wird als solche festgehalten. Die letzteren Erscheinungen auf dieser Entwicklungsstufe sind vier Farbenganze, ähnlich den zwei Linienganzen beim Linienziehen im Netze. Sie gehen sämtlich nach einem Gesetze aus der Sache selbst hervor, führen die Farbenfolge durch eine beziehende Mitte bedingt nach allen den durchs Netz gegebenen Richtungen hin der Anschauung vor. Diese vier Farbenganze zeigen zuerst eine wesentliche zweifache Verschiedenheit. Die verschiedenen gleichen, rechtwinkligen Farbenflächen sind in sich stetig und an den langen Seiten aneinander gefügt, also in senk- und waagrechter Richtung scharf abgeschnitten voneinander erscheinend, oder die verschiedenen Farbenflächen sind in sich unterbrochen, nur in Punkten berühren sich die gleichfarbigen Gewirte in der Richtung der Querlinie des Netzes, und die verschiedenfarbigen unterbrochenen Flächen sind auch in der Richtung dieser Querlinien ineinander gefügt, also in den Querrichtungen ineinander greifend. Jedes dieser zwei Farbganzen ist in sich wieder, ganz gleich dem Linienganzen, zweifach verschieden, und bezieht sich das eine auf eine sichtbare Mitte, gleichsam von ihr ausgehend, oder auf eine unsichtbare Mitte, sie ein, sie umschließend. Mit der Darstellung dieser vier Farbganzen schließt sich der Unterricht dieser Stufe. Die selbsttätige freie Erfindung von Farbganzen nach den durch den Lehrgang und die Sache selbst gegebenen Gesetzen, ganz ähnlich dem Figurenerfinden im Netz, die weitere Auffassung der Farben nach ihren Stärke- oder Abstufungsgraden, die Auffassung und Nachahmung der Naturgestalten in und unter der Gewirtform, diese weitere Darlegung des ferneren Unterrichtsganges für Entwicklung des Farbensinnes, der Farbenauffassung und Farbendarstellung gehört für die nun folgende Knaben- und Unterrichtsstufe, so gering auch noch die Stufe und klein der Umfang ist, bis zu welchem sich der Unterricht in diesem Gegenstande bis hierher entwickelt hat, so zeigt sich doch in der Erfahrung schon eine mehrfache Wirkung auf den Schüler. Er macht wie der Gesang die Gesinnungen und überhaupt den Menschen edler, belebt den Sinn für Auffassung der Farben in der Natur, erhöht so den Sinn für Natur und das Leben in derselben. Das weitere Eingreifen in den anderen Unterricht, sowie in das äußere Leben tritt dem klar entgegen, dessen inneren Sinne die Forderung von beiden vor Augen liegt. Zu dem schon mehrfach über Spiel niedergeschriebenen gehört hierher noch Folgendes: Die Knabenspiele dieses Alters, die freitätigen Beschäftigungen dieses Alters zeigen eine dreifache Verschiedenheit, sie sind entweder Nachahmungen des Lebens und der Erscheinungen des wirklichen Lebens, oder es sind freitätige Anwendungen des Gelernten, des Unterrichtes, der Schule, oder es sind völlig freitätige Gebilde und Darstellungen des Geistes jeder Gattung und an Stoffen jeder Art. Und hier entweder nach den in dem Spielgegenstande und dem Spielstoffe selbst liegenden Gesetzen, diese aufsuchend und sich ihnen unterordnend, ihnen nachgehend, sie befolgend, oder den in dem Menschen selbst, dem Denken und Empfinden desselben liegenden Gesetzen, in jedem Falle aber sind die Spiele dieses Alters, oder sollen es sein, reine Hervortretungen der Lebenskraft, des Lebensmutes, sie sind Erzeugnisse der lebendig sich in dem Knaben regenden Lebensfülle, Lebenslust. Die Spiele dieses Zeitpunktes setzen also inneres Leben und Lebendigkeit, setzen rege Lebenskraft, setzen ein wirkliches äußeres Leben voraus. Wo dieses mangelt oder früher mangelte, da mangelt dann auch in dieser Zeit echtes, wahres Leben in sich tragendes, und darum auch wieder lebenweckendes und lebennährendes und erhöhendes Spiel. Darin ist die Bemerkung eines Jünglings, der solche so hervorgeblühte, aus dem Innern wie Knospen und Zweige hervorgetriebene Knabenspiele als solcher viel spielte, gegründet, wenn er in Beziehung auf Knaben, die in den Jahren dieser Spiele sind, deren Leben dafür aber tot, die nicht geweckt oder abgestumpft ist, und die sich nun immer nur untätig, sich gleichsam selbst im Wege, träge herumtreiben, aussprach, ich weiß es nicht, diese Jungen können gar nicht spielen, was haben wir doch alles in diesem Alter gespielt. Daraus geht klar hervor, dass auch das Spiel dieses Alters besonders geleitet und der Knabe dafür entwickelt, die sein eigenes, sein Schulleben und sein äußeres Erfahrungsleben so reich gemacht werden muss, dass es notwendig aus dem Innern wie die Blüte aus einer schwellenden Knospe hervorbrechen muss zu Freude und in Freude. Freude ist die Seele alles Knabentuns dieses Alters. Die Spiele selbst sollen und können sein, Körperspiele, entweder Kräfte und Gewandtheit übend, oder auch nur reiner Ausdruck des inneren Lebensmutes, der Lebenslust, Sinnenspiele, Gehör übend, Verstecken und so weiter, Gesicht übend, Schießspiele, Farbenspiele, oder Geistesspiele, Spiele des Nachdenkens und Urteils, Brettspiele und so weiter, wie diese Spiele schon vielseitig geordnet und betrachtet, wenn auch selten dem wahren Zwecke, dem Geiste des Spieles und dem Bedürfnisse des Knaben angemessen, aufgefasst und behandelt sind, erzählen von Geschichten und Sagen, von Fabeln und Märchen, anknüpfend an die Tages-, Zeiten- und Lebensbegegnisse das Empfinden und Fühlen des eigenen augenblicklichen Lebens in der eigenen Brust, das eigene Denken und eigene Wollen, fast noch unbewusst, sich fast nur noch in dem eigenen Gemüt als einen Trieb kundtend, dies sind die unmittelbaren Eigenwahrnehmungen, sind die höchsten und wichtigsten Wahrnehmungen der Knaben dieses Alters, so wie es wohl die wichtigsten Wahrnehmungen für den Menschen überhaupt sind, denn der Mensch versteht andere Dinge und anderer Leben und die Wirkung anderer Kräfte nur insoweit, als er sich, seine Kraft und sein Leben versteht. Aber die Vergleichung einer Sache mit sich selbst kann nicht und nie zur Erkenntnis, zur Einsicht in dieselbe führen, also kann auch das Eigenleben des Augenblickes, die Erscheinungen des inneren Lebens, der Gedanken, Gefühle, Empfindungen, mit sich selbst verglichen, dessen Wesen, dessen Grund und Wirkung, dessen Bedeutung nicht zur Erkenntnis, nicht zur Einsicht bringen, es fordert, um sich selbst darüber klar zu werden, die Vergleichung mit etwas anderem, Fremdem. Und gewiss jeder weiß, dass die Vergleichungen in einer gewissen Entfernung wirksamer sind, als die mit Gegenständen, welche zu nahe liegen. Solche Vergleichungspunkte für das wahrgenommene Eigenleben, in welchem namentlich die Knaben mit besonders regem Leben dasselbe und dessen Erscheinungen wie in einem Spiegel schauen, an und mit ihnen messen, gibt nun die Anschauung eines anderen oder Fremdlebens. Das Gefühl der Wahrnehmung des eigenen Lebens, der Lebensregsamkeit erdrückt oder reißt unwillkürlich und unaufhaltsam mit sich fort, wenn der Knabe dasselbe nicht erfassen, sich deshalb nicht seinem Wesen, seinem Grunde und seiner Folge nach bewusst werden kann, dies aber sucht und wünscht und fordert des tüchtigen, kräftigen Knaben reges Gemüte, ja es ist demselben innigstes, gleichsam inneres Leben erhaltendes Bedürfnis, dies der wesentlichste Grund, warum Knaben so gern Geschichten, Sagen, Erzählungen und Märchen erzählen hören, umso lieber hören, als sie mit dem Ausdrucke auftreten, dass sie sich zu irgendeiner Zeit wirklich zugetragen haben, oder dass sie überhaupt nur in dem Bereich der geistigen Tätigkeit und der Kräftewirkung liegen, für welche es freilich dem Knaben kaum ein Hindernis gibt. Die Kraft, die kaum noch in des Knaben Gemüte sproßt, tritt demselben in der Sage, in dem Märchen, der Erzählung schon zu einem vollkommenen Gewächse mit den schönsten, nur kaum noch dunkel geahnten Blüten und Früchten herangewachsen entgegen. Wie erweitert sich da Herz und Gemüt, wie erstärkt der Geist, wie fast freier und kräftiger entfaltet sich das Leben, als der Vergleich fernliegt, wie das Bunte als solches es nicht ist, welches das Kind und den Knaben reizt, sondern ein bei weitem tiefer liegendes geistiges, unsichtbares, so sind es in dem Märchen, in der Sage nicht die bunten Gestalten, die sich begegnen, sondern das Geistige und das Leben, welches darin dem Knaben zum Maßstab für seinen Geist und Leben sich ausspricht, es ist die gleichsam unmittelbare Anschauung des entfesselten Lebens, der freitätig nach dem in ihr selbst liegenden Gesetze wirkenden Kraft, das Erzählen führt andere Menschen, andere Verhältnisse, andere Zeiten und Räume, ja ganz andere Gestalten vor, dennoch sucht der Hörende sein Bild. Er sieht es, und niemand kann ihm sagen, es ist dein Bild. Sollten es nicht mehrere gesehen und gehört, ja selbst erfahren haben, wie zunächst Kinder unter dem Alter, die jetzt vor unserem beobachtenden Blicke ihre Kräfte und ihr Leben entfalten, von ihrer Mutter die allerreinfachsten Geschichtchen, z.B. vom singenden und fliegenden, sein Nestchen bauenden und seine jungen fütternden Vögelchen, wohl ein halbes Dutzend Mal erzählen hörten und es dennoch sich wiederkehrend von der Mutter erbaten, aber auch den Knaben, deren Leben wir jetzt so gern erfassen und durchschauen möchten, geht es nicht anders. Erzähle uns doch etwas, sagen die oft Zuhörenden zu ihrem ihnen schon gar manchmal willig erzählenden Genossen. Ich weiß nichts mehr, ich habe euch schon alles erzählt. Nun, so erzähle uns diese oder diese Geschichte, ich habe euch ja jede schon 2 bis 3 Mal erzählt, tut nichts. Erzähle sie uns nur noch einmal, er erzählt, und sieht, wie seine Zuhörer auf jedes Wort achten, jedes nehmen sie ihm, als hätten sie es noch gar nicht gehört, von den Lippen. Nicht das Verlangen nach Geistesuntätigkeit ist es, was den lebensfrischen Knaben zum Erzählen führt, Nicht der Unzätigkeit des Geistes schmeichelt das Anhören der echten, lebenatmenden und lebenerweckenden Geschichte, denn seht, wie alles in dem Zuhörenden gespannt ist, ihr könnt sehen, wie beim echten Erzähler in dem echten Zuhörer das innere Leben sich regt, gleichsam aus sich selbst emporsteigend sich misst. Dies der Beweis, dass ein höheres geistiges Wirken in der Erzählung liegt, dass nicht die bunten Gestalten den Knaben fesseln, dass der Geist dadurch unmittelbar zum Geiste spricht. Darum öffnen sich auch dem echten Erzähler Ohr und Herz, wie sich die Blume der Frühlingssonne und dem Mairegen öffnet, der Geist atmet dem Geist, die Kraft fühlt die Kraft und saugt sie gleichsam ein. Erzählen ist ein wahres Stärken des Geistesbad, es ist eine Übungsschule des Geistes und der Kräfte, eine Prüfungsschule des Eigenurteiles und des Eigengefühles. Deshalb ist aber auch echtes, so wirkendes Erzählen nicht leicht. Denn der Erzähler muss das Leben ganz in sich aufnehmen, es ganz und frei in sich leben und wirken lassen, er muss es ganz und unverkürzt wiedergeben und doch über dem Leben, dem wirklichen Erscheinenden stehen. Dieses über dem Leben stehen und doch des Leben erfassen und von dem Leben erregt sein, dies ist es, was den echten Erzieher macht. Darum erzählt gewöhnlich nur die Jugend oder das Alter gut, es erzählt die Mutter gut, die nur in und mit dem Kinde lebt und jetzt nur die Sorge kennt, das Leben desselben zu pflegen, der Mann und der Vater, vom Leben ergriffen und gefesselt, der Mann und der Vater, der die Sorgen und die Bedürfnisse, den Druck und die Not an dem Lebenswagen zu zügeln hat und so weiter, dieser wird selten gut, dh. So erzählen, dass es den Kindern lieb, besonders in ihr Leben eingreifend, dasselbe stärkend und erhöhend ist, der nur wenige Jahre ältere Bruder, die nur etwas im Alter vorgerücktere Schwester, noch beide das Leben in seiner rauen Wirklichkeit nicht kennend, noch nicht von demselben gefesselt und verhärtet, gleichsam noch außer demselben stehend, und der über dem Leben stehende vielerfahrene, die harte Rinde des Lebens entweder abgestreift oder durchdrungen habende Großvater und Greis und der alte geprüfte und geläuterte Diener, dem Bewusstsein treuer Pflichterfüllung das Herz mit Zufriedenheit erfüllt, dies sind die Lieblinge der hörenden Knaben. Da bedarf es nicht der Hinzufügung einer Nutzanwendung, noch der Heraushebung einer Moral, das erzählte Leben, rein an sich, in welcher Gestalt es sei, ja erscheine es selbst nur als wirkende Kraft, hat in seinen Ursachen, in seinen Wirkungen und Folgen tieferen Eindruck gemacht, als keine durch Worte hinzugefügte Nutzanwendung und hervorgehobene Moral machen werden und können, denn wer weiß, was dem ganz geöffneten Gemüte, dem erregten, sich ganz nur selbst fühlenden Leben Bedürfnis war und ist, wir erzählen unseren Kindern viel zu wenig, höchstens Geschichtchen, deren Heldenglieder Männer und ausgestopfte und selbstgeschnitzte Puppen sind. Ein guter Erzähler ist ein köstliches Geschenk, heil dem Knabenkreise, welcher sich seiner erfreut, er wirkt viel, er wirkt veredelnd, er wirkt umso veredelnder, als er es nicht zu wollen scheint, hoch und achtend grüße ich einen echten Erzähler. Und innig dankend reiche ich ihm die Hand, doch er hat einen schöneren Gruß, als den meinen, seht, welche freudigen Gesichter, glänzenden Augen und fröhlicher Jubel ihn bewillkommnen, und welcher blühende Kreis froher Knaben sich um ihn drängen, wie ein Kranz frischer Blumen und Zweige um den Sänger der Freude und Wonne. Doch den Knaben dieses Alters fruchtet Geistestätigkeit, besonders in Einigung mit Körpertun. Auch soll das geweckte und erregte innere Leben sogleich einen äußern Gegenstand haben, an dem es sich kundtun und gleichsam sich selbst bleibend machen kann. Darum soll bei Knaben dieses Alters das Anhören von Erzählungen für sie und von ihrer Seite immer mit Tätigkeit für Hervorbringung eines äußern Werkes verbunden sein. Aber auch an das Leben, an die Begegnisse und Ereignisse des Lebens soll sich die Erzählung, um besonders wirksam und eindringlich zu sein, anknüpfen. Eine der unscheinbarsten Erscheinungen in dem Leben des Nachbars entwickelt sich heute zu einer Begebenheit von solcher Wichtigkeit, dass sie nicht allein über seinen inneren Frieden, wie über seinen äußeren Wohlstand entscheidet, sondern auch in das Leben mehrerer anderer eingreift, was nun nur in dem Bereiche des eigenen Lebens jedes Einzelnen Ähnliches liegt, oder ihm bekannten Freunden begegnete, alles reiht sich an die Begebenheit des Tages an, und seht, wie jeder Knabe durch die wirkliche Begebenheit in sich aufgeregt ganz Ohr ist, wie eine Eroberung nimmt er, wie nach einem Schatze greift er nach jeder Geschichte und fügt, was sie lehrt und zeigt, zu seiner Erhebung und Belehrung in sein eigenes Leben ein. Das Leben im Freien, in der Natur, ist besonders für den jungen Menschen über alles wichtig, denn es wirkt entwickelnd und stärkend, erhebend und veredelnd, durch dasselbe bekommt alles Leben und höhere Bedeutung. Darum sind kleine Reisen und größere Spaziergänge als ein vorzügliches Erziehungs- und Schulmittel auch schon in der nur eben erst beginnenden Knaben- und Schulzeit noch wesentlich hoch zu beachten. Darum, soll der Mensch seine ganze Bestimmung erreichen, soll er sich ganz zu der Stufe ausbilden, welche er auf Erden erlangen kann, und soll er wahrhaft ein ungestücktes kräftiges Ganzes werden, so muss er, wie mit Gott und der Menschheit, so auch mit der Natur sich als ein Ganzes fühlen, wissen und erkennen. Dieses Gefühl des Ganzen muss, um selbst Ganzes zu werden, von früh an mit dem Menschen heraufwachsen, er muss den Zusammenhang der Naturentwicklung und der Menschenentwicklung, der Natur- und Menschenerscheinungen und ihre Wechselbeziehungen ahnen, z.B. den verschiedenen Eindruck auf einen und eben denselben Menschen, bedingt durch äußere, von der Natur, oder durch innere, von dem Menschen ausgehende Bedingungen, damit der Mensch die Natur ihren Erscheinungen und ihrem Wesen nach möglichst durchdringe, und sie ihm so immer mehr werde, was sie werden soll, eine Führerin zu höherer Vollkommenheit, in diesem Geiste der Eintracht, Einigung und der lebendigen Zusammengehörigkeit aller Naturerscheinungen, und in dem Durchdrungensein, wie notwendig durch das Wesen des Lebens und der Kraft an sich aus der Einheit die Vielheit, aus der Einfachheit die Mannigfaltigkeit, aus dem Anscheine nach Kleinen das dem Eindrucke nach Große hervorgegangen ist und noch hervorgeht, in diesem Geiste müssen besonders alle größeren Spaziergänge und kleineren Reisen dieses Alters gemacht, aus diesem das, was sie zur Anschauung vorführen, betrachtet werden. Darum streben auch alle Knaben auf ihren Reisen so sehr vorwärts, um schnell ein großes Ganzes in sich aufzunehmen, die Aufsuchung des Einzelnen macht umso größere Freude, als schon ein bzw. größeres, aber keineswegs etwa größtmöglichstes, Ganzes aufgefasst worden ist. Diese kleineren Reisen und größeren Spaziergänge sollen dem Knaben die Gegend, in der er lebt, als ein Ganzes anschauend und die Natur als ein stetiges Ganzes fühlend und empfindend machen. Was hätten ohne dies alle Spaziergänge für den Zögling für unmittelbar geistigen Nutzen? Sie machten tot statt lebendig, sie machten leer, statt Fülle zu geben, wie der Mensch die Luft, von welcher er rings umschlossen ist, als zu sich gehörig beachtet und reine Luft zu Körpergesundheit einatmet, so soll er die reine klare Natur, die ihn überall umgibt, als zu sich gehörig betrachten und Gottes Geist, der in ihr wohnt, auf und in sich eindringen lassen. Deshalb soll der Knabe früher die Gegenstände der Natur, in ihrem wahren Verhältnisse und ihrer ursprünglichen Verknüpfung schauen und erkennen. Er soll durch seine größeren Spaziergänge zunächst sein Tal von seinem Anfang bis zu seinem Ende kennenlernen, er soll die Nebentäler in ihren Verzweigungen durchwandern, er soll seinen Bach oder kleinen Fluss von der Quelle bis zur Mündung in seinem Laufe begleiten und dessen örtliche Verschiedenheiten nach ihren Gründen beachten, auf den höheren Rücken soll er hinwandeln, dass die Verästungen der Berge ihm deutlich werden, auf die höchsten Spitzen soll er steigen, dass er den Zusammenhang der ganzen Gegend überschaue und sich davon Rechenschaft gebe, wie Berg- und Talform und Bildung und Flusslauf sich gegenseitig bedingen, soll aus der Sachanschauung sich ihm aussprechen, die Erzeugnisse der Berge, der Täler und Ebenen, der Erde und des Wassers soll er an den Stellen schauen, an welchen sie hervorgebracht werden, für das Gerölle und die Fluss- und Feldsteine, die ihm die Niederung zeigt, soll er in den höher liegenden Gegenden die Lager und früheren Bildungsstätten aufzusuchen sich bemühen. Die Tiere und Gewächse sollen die Knaben auf diesen ihren Spaziergängen und Reisen gleichsam in ihrem Leben sehen und in ihren gewöhnlichen Wohnorten schauen, wie die einen sich gleichsam Sonnen und Licht und Wärme einsaugen, und wie die anderen die Dunkelheit und den Schatten, die Kühlung und Feuchtigkeit suchen, er soll sehen, wie die den Schatten suchenden Naturgegenstände sich an das Schattengebende anschließen, gleichsam von diesem erzeugt werden, und die das Licht und die Wärme suchenden Naturgegenstände sich an das dem Lichte seinen Zugang verschaffende und Wärme entwickelnde anschließen. Auf diesen Spaziergängen soll der Knabe vielseitig aufsuchen, wie Aufenthaltsort und Nahrung die Farbe, ja sogar die Form der Naturgegenstände von höherer Lebenstätigkeit zu bedingen scheint, wie z.B. die Raupe und der Schmetterling und das Pflanzeninsekt sowohl der Form als der Farbe nach mit der Pflanze, der es gleichsam angehört, zusammenhängt, ja es soll seiner Aufmerksamkeit nicht entgehen, wie diese äußere Ähnlichkeit den Tieren zum Schutz gereicht, und wie höher gebildete Tiere diese Ähnlichkeit fast mit Überlegung zu ihrem Schutz benutzen, z.B. die Vögel, die Finken beim Bau ihrer Nester, die von den Bäumen und den Ästen, an denen sie sich befinden, fast gar nicht zu unterscheiden sind, ja wie die Lebenszeit und der Farbenausdruck der Tiere mit dem Charakter der Tageszeit, also der Wirkung der Sonne, der Sonnentätigkeit, in Übereinstimmung ist, Tagfalter, hohe lebhafte Farben, Dämmerungsfalter, graue Farben und so weiter und so weiter. Durch das Selbstbemerken und Selbstauffinden, durch das Selbstbeachten dieses stetigen und lebendigen Naturzusammenhanges, durch die unmittelbare Sach- und Naturanschauung selbst, nicht durch Wort- und Begriffserklärung, für welche der Knabe keine Anschauung in sich hat, soll demselben, so dunkel es auch anfangs immer sei, frühe, doch immer mehr und immer heller der große Gedanke des Innern, stetigen und lebendigen Zusammenhanges aller Dinge und Erscheinungen in der Natur heraufdämmern. Aber auch der Mensch, zunächst das Leben, die Geschäfte und der Beruf desselben, später dessen gesellschaftliche Verhältnisse, dessen Charakter, seine Denk- und Handlungsweise, besonders seine Sitten, seine Gebräuche und seine Sprache, plattes Land, platte Sprache, alles dies soll ihm in seinem großen Naturzusammenhange auf seinen Reisen entgegentreten. Doch dies bleibt wie in der Wirklichkeit so auch in der Andeutung den späteren Entwicklungs- und Bildungsstufen des Knaben und Jünglings überlassen. Bei der bisherigen Betrachtung der mit dem Streben des Menschen nach Selbstentwicklung unmittelbar, mit Notwendigkeit und als eins mit demselben gegebenen Unterrichtsmittel und der dadurch bedingten Lehrweise traten die Forderungen zur Erkunde der Zahl, des Raumes, zunächst der Form, der Sprechübungen, des Schreibens und Lesens für den Knaben und Schüler aus der Außenweltsbetrachtung und der Sprachübung klar und bestimmt entgegen, so wie sich auch dort mit Notwendigkeit die Punkte bezeichneten, wo jeder dieser Gegenstände als besonderer Unterrichtszweig aus dem früheren Allgemeinen gleichsam durch sich selbst hervorwächst. Da nun so diese Lehr- und Unterrichtsgegenstände ihrer Natur nach später als die bisher behandelten auf und erst dann eintreten, wann die begründenden und die genannten Unterrichtsgegenstände erst entwickelnden bis auf einen gewissen Punkt durchgeführt sind, so wurde auch ihre Betrachtung und Vorführung so lange verschoben, bis die Vorführung jener ganz beendigt wäre. Genannte Unterrichtsgegenstände gehören aber noch in die zweite Hälfte des jetzt der Betrachtung vorliegenden Knabenalters. Darum reiht sich auch ihre besondere Betrachtung unmittelbar an die der bisher betrachteten Unterrichtsgegenstände mit Notwendigkeit an. Zahlenkunde, die Entwicklung der Zahl, die Abstreifung der Gegenstandsanschauung und des Sacheindruckes von dem Zahlenbegriffe und so das Zählen können wenigstens bis 10 oder 20, dies führte das frühere klar vor, so wie es das bisher Betrachtete vielfach übte. Durch diese vielfache Anwendung der Zahl tritt dem Schüler auch bald die Notwendigkeit einer gründlicheren, umfassenderen, mehrseitigen Kenntnis der Zahl entgegen, und so tritt ihm die Zahlenkunde mit Notwendigkeit und zur Freude, erwünscht als ein besonderer Unterrichtsgegenstand auf und ein, und so soll es eigentlich immer sein, kein neuer Unterrichtsgegenstand soll dem Schüler kommen, von dem er nicht wenigstens ahne, dass und wie er in dem früheren begründet sei, wie seine Anwendung durch dasselbe sich zeige und von dem er, wenn auch noch so dunkel, fühle, dass er ein Bedürfnis des menschlichen Geistes sei. Die Zahl als Menge und Größe zeigt gleich auf den ersten Blick die mit den verschiedenen, besonders den Naturgegenständen gemeinsame Eigenschaft einer doppelten Entstehung, der von außen durch Anhäufung, und der von innen durch Wachsen, Steigern, Emporsteigen aus sich. Wie aber die Zahl ihre Entstehungsweise mit den Gegenständen der Natur teilt, so auch die Eigenschaft des Vergehens, Verschwindens, der Vernichtung. Aber auch diese Vernichtung zeigt die zweifache Verschiedenheit, die einer Vernichtung, gleichsam Zerstörung von außen, oder die einer Vernichtung, gleichsam Auflösung von innen. Aber überall, wo Entstehen und Vernichten, Vermehrung und Verminderung ist, da ist auch Gleichstellung, Vergleichung, und natürlich wieder eine nur äußerliche und eine mehr innerliche, eine Vergleichung nach äußerlich anschaulichem und nach innerlich wahrnehmbarem Gesetz, und so zerfällt also die Zahlenkunde in Kunde der Zahlenbildung nach äußerem, nach innerem Gesetz, der Zahlenvernichtung nach äußerem, nach innerem Gesetz, und der Zahlenvergleichung nach äußerem, nach innerem Gesetz. Dieser eben angedeutete innige Zusammenhang der Natur und Zahl, der Zahlen und der Naturgesetze, drängte sich aber auch jetzt, wo das Wesen der Natur dem Menschen überall so sprechend entgegen und lebendig nahe tritt, dass er die Beachtung der überall wiederkehrend sich aussprechenden Naturgesetze gar nicht mehr zurückwiesen kann, so unwiderstehlich auf, dass sich in einer Natur- und vernunftgesetzlichen Betrachtung und Behandlung der Zahl schon seit anderthalb Jahrzehnten die Ausdrücke, unorganische und organische Bildung, Vernichtung und Vergleichung der Zahl gleichsam mit Gewalt aufzwangen, Jus, Schmidts Zahl 1810. Doch nicht allein dem schon frühen und sich schon in dem Knabenalter des Menschen aussprechenden Ahnen des vielseitigen Wiederkehrens der Naturgesetze in dem Leben, dem Denken und Tun des Menschen, sondern überhaupt dem Ahnen einer durchgreifenden, so lebendigen wie notwendigen Gesetzmäßigkeit in allen Dingen, muss der Unterricht überall, also auch der Unterricht für Zahlenkunde, streng entgegenkommen. Und deshalb muss er durchgehends auf die Gesetze der Zahl aufmerksam machen, sie hervorheben und sie zum klaren Bewusstsein bringen. Das Hervorheben, das vielseitige lebendige Anschauen der Zahlengesetze sowie das Einüben des schnellen Auffassens und Durchschauens der Zahlenverhältnisse, beides ist gleich wichtig, keines darf zugunsten des anderen zurückgedrängt werden. Der Schüler muss auf dieser Stufe ebenso zahlfertig sein, als ihm die Zahlenverhältnisse leicht anschaulich und gegenwärtig sein müssen. Darum sind, selbst darstellen und dadurch klares Anschauen und Auffassen der Zahlenverhältnisse an den Mengen selbst, Einüben, wiederkehrendes Anwenden derselben, Überschauen des Ganzen, Heraushebung des Einzelnen und gemeinsames Durchsprechen das wesentlichst zu beachtende bei diesem Unterrichte, sowie, bei jedem eines ähnlichen Gegenstandes. Der Unterrichtsgang selbst geht leicht aus diesem eben Gesagten hervor und kann nach dem bis jetzt schon darüber Bekannten leicht weiter ausgearbeitet werden, wofür als Andeutung, besonders da der von Jus, Schmidt aufgestellte Lehrgang zur Zahlenkunde, wie er es verdient, schon viel verbreitete Anwendung findet, hier nur Folgendes stehe: Anknüpfen an das frühere, Prüfen der Wortfertigkeit des Zählens, Zählen von 1 bis 20 vor und rückwärts, stetig, oder mit Auslassen und Überspringen, Darstellung und Anschauung der Zahlenreihe als eines stetigen Ganzen, zählt von 1 bis 10 und macht jedes Mal so viele senkrechte Striche, von einfacher Länge, als das Zahlwort bezeichnet, hier wurden mehrere akustisch schwierig wiederzugebende Darstellungen ausgelassen, gemeinsames Durchsprechen vom Lehrer und Schüler wie vorhin, Hinstellen und Auffassen der Zahlen als gerade und ungerade Zahlen, Lehrer und Schüler, wie immer gemeinsam, bei unmittelbarer Sachanschauung, 1-1 ist weder gerad noch ungerad, 2-2 ist eine gerade Zahl, 3-3 ist eine ungerade Zahl, und so weiter. Die Begriffe gerade und ungerade Zahlen können hier nur hingestellt werden, bekommen aber erst später ihre Begründung. Es ist gut, gleich hier den Schüler auf ein großes, weit durchgehendes Natur- und Denkgesetz aufmerksam zu machen, es ist dies, dass zwischen zwei bzw. verschiedenen Dingen und Begriffen immer ein dritter, gleichsam beide in sich einend, mit einem gewissen Gleichgewicht in der Mitte steht, so hier zwischen geraden und ungeraden Zahlen eine Zahl, welche keines von beiden ist, so in der Form zwischen dem spitzen und stumpfen Winkel der Rechte, in der Sprache zwischen den Tönen und Schlüssen die Laute, ein denkender Lehrer und zum Selbstdenken angeregter Schüler kann gar nicht umhin, vielseitig auf dieses und andere wichtige Gesetze aufmerksam zu werden. Darstellung aller geraden Zahlen ihrer Folge nach bis 10, stellt alle geraden Zahlen ihrer Folge nach bis 10 dar, und zwar so, dass die Stellen für die dazwischenliegenden ungeraden Zahlen immer frei und unausgefüllt bleiben. Benennung dieser Folge als die natürliche Reihenfolge aller geraden Zahlen bis 10, mit den ungeraden Zahlen ebenso. Sobald es die einzelnen Schüler auf ihren Schiefertafeln dargestellt haben, stellt es der Lehrer für alle auf einer großen Wandtafel dar, und diese wirklichen Zahldarstellungen entweder an der Wandtafel oder auf ihrer eigenen müssen die Schüler bei ihren Antworten immer im Auge haben, auch durch Hinzeigen vom Lehrer immer wiederkehrend darauf hingeführt werden. Hier wurden mehrere akustisch schwierig wiederzugebende Darstellungen ausgelassen, vierter Bildung der Zahl durch Hinzufügen von außen. Setzt zu jeder Zahl der natürlichen Reihenfolge aller Zahlen bis 10 1 hinzu und seht, was jedes Mal herauskommt, gemeinsames Durchsprechen mit Hinzeigen herausheben einzelner Fragen. Wenn ich zu jeder Zahl der natürlichen Reihenfolge aller Zahlen bis 10 1 hinzufüge, was entsteht dann wieder eine natürliche Reihenfolge aller Zahlen, aber von 2 bis 11, wenn ihr zu einer Zahl 1 hinzusetzet, Was für eine Zahl entsteht dann immer die nächstfolgende größere Zahl, setzt zu jeder Zahl der natürlichen Reihenfolge aller geraden Zahlen immer 1 hinzu und seht, was immer herauskommt, wenn zu einer geraden Zahl i hinzugesetzt wird. Was für eine Zahl entsteht dann immer eine ungerade Zahl, wenn zu jeder Zahl der natürlichen Reihenfolge aller geraden Zahlen immer 1 hinzugefügt wird. Was entsteht dann wieder? Die natürliche Reihenfolge aller ungeraden Zahlen, mit den Zahlen der natürlichen Reihenfolge aller ungeraden Zahlen wird nun ebenso verfahren und gefragt. Achtung, aufgrund sehr kleinschrittigen Vorgehens und akustisch schwierig darzustellender Sachverhalte wurde hier ein größerer Abschnitt ausgelassen. Es wird im Text fortgefahren mit Seite 452, 12. das Vergleichen der Zahlen nach äußerem und 13. das Vergleichen der Zahlen nach innerem Gesetz. So kann jeder nun leicht nach dem bisher angedeuteten und nach den vorhandenen Hilfsmitteln selbst ausführen. Auch nur bis zu diesem Punkte, dem der Vergleichung der Zahl nach innerem Gesetze, oder durch die äußere Form mal, soll der Knabe dieses Alters und dieser Stufe der Entwicklung geführt werden. Das Betrachten der Zahlen in Verhältnissen, welches einen größeren Überblick und eine größere Zusammenfassung der Zahlen voraussetzt, gehört der folgenden Stufe der Knabenentwicklung an, so wie auch sie dadurch mitbezeichnet wird. Formenkunde schon die Außenweltsbetrachtung und die Sprachübung führte, wie früher angedeutet wurde, zur Anschauung und Betrachtung, zur Kenntnis der Form, doch die Außenweltsgegenstände zeigen im Allgemeinen eine solche Mannigfaltigkeit, Verwickeltheit und darum schwere Anschau und besonders Bestimmbarkeit der Form, dass die Sache selbst immer mehr zu weiterem Herabsteigen zu Gegenständen von und mit einfachen Formen und Gestalten hinführt. Ein Herabsteigen zu den einfach geradflächig, zu den gleich und rechtwinklig begrenzten fordert. Der Erkenntnis jeder Form liegt aber zuletzt immer die Erkenntnis des Linearen zugrunde, besonders werden die Formen durch die Vermittlung des Geradlinigen angeschaut und erkannt, darum werden bei der Anschauung und Betrachtung der Gegenstände, ihrer Richtung in sich nach, die krummlinigen Gegenstände bald fallen gelassen und die Gegenstände zuerst auf den Grund des Geradlinigen betrachtet. Z. B. Krumm ist die Umfassungsfläche eines Ofens, das Glas auf der Uhr, der Rand eines Tintenfasses, geradflächig und gerad sind die Tür- und Fensterbekleidungen, die Fenster- und Spiegelrahmen, die Fenstersprossen, nun die Gegenstände und die Teile und Umgrenzungen der Gegenstände ihrer Lage und Richtung zueinander nach. Z. B. Die zwei langen und die zwei kurzen Fensterbekleidungen sind unter sich immer gleichlaufend. Eine lange und eine kurze Fensterbekleidung sind unter sich rechtlaufend, so eine lange und eine kurze Seite des Spiegelrahmens. Gleichgerichtet sind die zwei Sprossen zweier zusammenschlagenden Fensterflügel, so Betrachtung der Stuhl, Tischbeine und so weiter, der verschiedenen Flächen, Kanten und Ecken an den Tischen und so weiter, ihrer Richtung, Lage, Zahl, Verknüpfung und Form nach, so Betrachtung des Zimmers, seiner Form, der Lage, Form und Richtung der Wände, Ecken und Winkel desselben und so weiter. Von der Betrachtung geradflächiger, zusammengesetzter Gegenstände gehe man zur Betrachtung geradflächiger, einfacher Körper über, zur Betrachtung würfeliger, balken- und tafelförmiger, spitzscheuliger Körper und so weiter. Wenn nun so der Schüler, Knabe, aus der Betrachtung der Flächen und Kanten dieser Körper das lineare Verhältnis, unter und in welchem sie angeschaut werden, erkannt hat und ebenso jede Kante selbst als Linienanschauung, und so das Lineare, welches jeder Form zugrunde liegt, den Umriss gleichsam das Netz derselben macht, klar ist, dann ist auch in dem Knaben, dem Schüler, das Bedürfnis entwickelt, das Lineare und das Verhältnis des Linearen unter sich selbst anzuschauen, so und nun ist der Knabe bis zu der Stufe entwickelt, auf welcher sich ihm der Unterricht für wirkliche Formenkunde und zunächst für Formenanschauung und Kenntnis auf und in einer Ebene Bedürfnis ist. Die Kunde geradlinig auf und in einer Ebene gebildeter Formen beginnt mit der Betrachtung einer und einzelner Linien, zuerst unverbunden oder unvereinigt, ihrer Lage und Richtung nach als gleichlaufend, gleichgerichtet und ungleichlaufend und letzteres wieder als rechtlaufend und gleichgeneigt, und mit der Aufsuchung, wie Zahl der Linien und Lage und Richtung sich gegenseitig bedingen, dann verbunden oder vereinigt, erstlich im Allgemeinen, ob und wie viel verbunden und unverbunden sein können, zweitens der Zahl der Punkte nach, drittens von dem Verhältnis der Lage der Enden zu den Vereinigungspunkten der Linien, ob in oder außer den Vereinigungspunkten, Weiter, Betrachtung des unmittelbaren Erzeugnisses in Punkten verbundener und noch verschiedener Linien, Betrachtung der Winkel der Zahl nach und ihren Verhältnissen zu den Linien und Vereinigungspunkten nach, Betrachtung ihrer Lage und ihrer Form nach, weiter, Betrachtung der Linien in Beziehung auf den Raum, den sie einschließen, und Betrachtung dieses Raumes selbst, der Form desselben, bedingt einmal durch die Zahl der Linien, durch die Lage derselben, dann durch die Zahl, Form und Lage der Winkel, die Zahl, Form und Lage der Ecken, sowie bisher geschlossene Räume oder gebildete Flächen, jede für sich allein, betrachtet wurden, so müssen sie nun in Verbindung betrachtet werden, und zwar einmal mit Linien, dann mit Winkeln und endlich mit Flächen. Verbindung von Flächen und Flächen, gleichartiger und gleichnamiger und ungleichnamiger, und zwar wieder entweder nur in Punkten oder in Linien, Seiten, oder in Flächen, Ebenen sich gleichsam durchschneidend. Der Ziel- und Schlusspunkt ist, wo mehrere gleichnamige, aber unter sich wieder ungleichartige Flächen und namentlich mehrere gewirrte und gedrehte, gleichseitige Dreiecke, sich jede unter sich zu einer Form verbinden, die unter sich wieder in mehreren Beziehungen gleich ist, sich also gewirrte und gedrehte, sonst ganz verschiedenartige Formen, in einer dritten gleichsam wiederfinden, z, b drei gewirrte ineinander sich durchschneidend verbunden, bestimmen durch ihre Ecken ein Zwölfeck, vier gedrehte ebenso verbunden bedingen auch durch ihre Ecken ein Zwölfeck, das Zwölfeck ist also die das gedreht und gewirrt verknüpfende Form, das Zwölfeck deutet aber auf das Vieleck. Das Vieleck an sich oder das uneckige Vieleck ist aber der Kreis. Die Grenze oder das Ziel der Formenkunde durch gerade Linien bedingter Formen ist also da, wo sie auf den Kreis hinweist, denselben fordert und bedingt, das Innere dieses Unterrichtes durchzuführen und dadurch das lebendige Ganze der eigentümlichsten Gesetze, die diese Betrachtung zur Anschauung bringen und die nach den verschiedenen Seiten, besonders in der Zahl und deren Gesetzen, in eigentümlichen Gestalten wiederkehren, darzulegen, erlaubt dieser Raum, sowie besonders der Mangel an Formendarstellungen, welche der Zweck dieser Schrift ausschließt, nicht, doch wird das Wesentlichste über den Lehrgang, besonders über das Wesen der Raumkunde, bei den folgenden Stufen der Knaben- und Schülerbildung nachgeholt werden. Hier ist nur noch zu bemerken, dass der Unterricht in der Formenkunde auf dieser Stufe der Knabenentwicklung sich bei weitem mehr an die vielfach wiederkehrende Darstellung und wirkliche Sachanschauung der Formen zu halten, als zu schnell die Anschauung der Wahrheiten in ihrer Allgemeinheit und abgesehen von der Form und abgesehen von der Einzel- und Selbstdarstellung zu fordern hat. Auch müssen auf dieser Stufe noch zu zusammengesetzte Verknüpfungen von Verhältnissen und das Folgern von darum auch zusammengesetzten Schlüssen vermieden werden. Jedes Verhältnis werde nur rein an und für sich, aber in möglichst vielen Formen und in ganz einfachen und naheliegenden Verbindungen angeschaut. Die Betrachtung gleichgeneigter Linien führt von der Form aus besonders zum freien Zeichnen. Sprechübungen. Wir wenden uns nun wieder nach einer ganz anderen und der eben betrachteten rein entgegengesetzten Seite des Unterrichtes, denn der kaum betrachtete Gegenstand des Unterrichtes war sichtbar, festhaltbar. Der Gegenstand oder eigentlich das Material dieses Unterrichtes ist hörbar, schwindend, deshalb sind beide Unterrichtsgegenstände sich entgegengesetzt gleich, sich ergänzend und darum zusammengehörig. Die erkannte und angeeignete Form sucht den Gegenstand wiederzugeben, auch die Sprache bemüht sich, und es ist Geschäft der Sprache, den Gegenstand abbildend darzustellen. Den Sprachübungen lag es nun ob, und sie hatten zum Zwecke, die Gegenstände zunächst der Außenwelt richtig und klar anzuschauen und rein und bestimmt durch die Sprache zu bezeichnen, die Sprechübungen haben es mit der Sprache als Material, als Darstellungsstoff zu tun, mit den Übungen zur Kenntnis und zum richtigen Gebrauche dieses Stoffes als eines Hörbaren, und zunächst wieder mit der Kenntnis, Einübung und Bewusstwerdung der Art und Weise, wie der Mensch durch seine Sprachwerkzeuge sich gleichsam selbst diesen Stoff schafft und zugleich bildet. Darum betrachtet die Sprechübung das Wort rein an sich, und ganz ab und weggesehen vom Gegenstande. Die Sprechübungen haben also zum Zwecke, dem Menschen, dem Knaben, die Sprache rein an sich, als Material, zur Kenntnis und zur klaren Einsicht zu bringen. Hieraus geht nun der schon früher angedeutete Zusammenhang der Sprache, besonders des ursprünglichen Wortes und der verschiedenartigen Teile desselben mit den zu bezeichnenden Gegenständen und ihren Eigenschaften, oder die Betrachtung des notwendig entgegengesetzt gleichen und gleichartigen zwischen Sprache und Gegenstand, die Wortkunde als ein neuer Unterrichtszweig mit Notwendigkeit hervor. Die verschiedene Größe der Wörter ist das erste, welches bei der Betrachtung des Wortes als solchem und an sich zu beachten entgegentritt und darum auch durch die Sprechübungen dem Schüler zur Anschauung gebracht werden muss. Die Größe eines Wortes aber wird zunächst erkannt aus der größeren oder geringeren Anzahl der Glieder desselben. Die verschiedene Anzahl der Glieder jedes Wortes ist darum das erste, welches die Sprechübung dem Schüler zur Einsicht bringen, und die Wörter als ein, zwei, drei und mehrgliedrig ihn kennen und unterscheiden lehren soll. Nächst der Anzahl der Glieder, Silben, dringt sich die Verschiedenartigkeit der Teile jedes Gliedes zur Betrachtung auf. Als durchgehende Bemerkung tritt da entgegen, dass es kein Wortglied ohne Ton, Vokal, gibt. Die verschiedenen und verschiedenartigen Töne kennenzulernen, ist nun die nächste Forderung, welche sich ausspricht. Die Töne erscheinen hier als einfache und zusammengezogene, und die ersteren wieder als Grund- und als Nebentöne. Die Verschiedenheit und Verschiedenartigkeit der Töne führt unmittelbar zur Beachtung des verschiedenen Gebrauchs der Sprachwerkzeuge, besonders der verschiedenen Mundstellungen, und zu der Einsicht, wie die Reinheit und Sicherheit des Tones von der Bestimmtheit und Angemessenheit der Mundöffnung und so weiter abhängt. Sind nun die Töne ihrem Wesen und ihrer Entstehungsweise nach so weit erkannt, als diese Entwicklungsstufe es zulässt, so drängen sich die Teile der Wörter, welche gleichsam die Körper der Töne ausmachen, die Tonkörper, Konsonanten, zur Beachtung auf. Sie zeigen bald in sich die wesentliche Verschiedenheit, dass einige auch für sich dargestellt und betrachtet noch auf bestimmte Weise hörbar sind, dies sind die Laute, andere aber für sich bestehend fast gar nicht hörbar sind, weil sie den Gebrauch der Sprachwerkzeuge gleichsam verschließen, die Verschlüsse, Schlüsse. Laute und Schlüsse zeigen gemeinsam ferner das Eigentümliche des vorwaltenden Geknüpftseins auch an bestimmte Sprachwerkzeuge, die Lippen, die Nase, die Zunge und so weiter, und so unterscheiden sich nun auch zunächst die Laute als Nasenlaute, Lippen, Zungen, Zahn, Gaumen, Gurgel und Lungen, Hauch, Laute, ebenso unterscheiden sich die Schlüsse als Lippen, Zahn- und Gaumenschlüsse. Weiter zeigen aber noch die Laute und Schlüsse gleicher Sprachwerkzeuge unter sich und in Beziehung auf ihre Entstehung wieder die wesentliche Verschiedenheit, dass bei der Entstehung und Erzeugung derselben die Sprachwerkzeuge entweder mit mehr oder minder oder mittlerer Kraftanstrengung oder sonst auf eine verschiedene Weise gebraucht und so und dadurch auch in sich verschieden abgeänderte Laute und Schlüsse gleicher Werkzeuge erzeugt und hervorgebracht werden. So wird dem Schüler immerher nicht nur die Abhängigkeit der reinen bestimmten Aussprache der Wortteile und so der gesamten Muttersprache von dem bestimmten und sichern Gebrauche der Sprachwerkzeuge deutlich, sondern der Mensch, der Knabe, kommt auch so zur klaren Einsicht derjenigen Tätigkeit seiner Sprachwerkzeuge, welche und wie sie jeden Wortteil bedingt und ihm zugrunde liegt. Und so kommt dem Knaben und Schüler nach und nach die Ahnung eines und des innern lebendigen Zusammenhanges der Geistes, der Körper und der Naturtätigkeit, wie im vorliegenden namentlich die Sprache als Erzeugnis des Geistes durch die Körpertätigkeit und als entsprechendes, ganz genügendes Abbild wie der Innen, so auch der Außenwelt sich ihm darstellt. Und so zeigt dieser sich selbst lebendig erzeugende, entwickelnde Sprachunterrichtsgang in seinem Verfolge die Sprachbildung und Sprachentwicklung, das Sprechen selbst, als ein großes lebendiges Ganzes, als ein Lebganzes in sich. So treten zwischen den verschiedenartigen in sich scharf geschiedenen Wortteilen, den Tönen, Lauten und Schlüssen, einige gleichsam vermittelnd auf, so der sanfte Gaumenlaut J zwischen den Tönen und den Lauten von dem Tone I aus, der sanfte Lippenlaut W zwischen den Tönen und Lauten von dem Tone U aus, so tritt zwischen die Schlüsse und Laute vermittelnd der sanfte Lippenschluss B von den sanften Lippenlaut W aus, als Laute und Schlüsse unmittelbar von den sanften Zahnlaut aus, vermittelnd treten X und Z auf und so weiter. So scheinen ferner jedem Sprachwerkzeuge in unserer Muttersprache immer drei verschiedene Wortteile anzugehören, wovon dem einen immer eine mehr härtere, dem zweiten eine mehr schärfere und dem dritten eine mehr sanftere oder weichere Kraftanstrengung des Sprachwerkzeuges zukommt. Bei weitem ergeht aus der Sache, durch den Lehrgang selbst, hervor, zu dessen Andeutung wegen zu beschränkten Raumes hier nur einiges stehe. Zuerst sagt der Lehrer, um den Schüler zur Anschauung und Kenntnis der verschiedenen Wortgröße nach der Anzahl der Glieder zu führen, Ein eingliedriges Wort tut ganz gleichzeitig, um die Größe der Gliederung sichtbar zu machen. Einen waagrechten Schlag mit der rechten Hand zählt hierauf 1 und tut ganz gleichzeitig mit dem Zählen wieder einen Schlag. Weiter sucht Wörter auf, bei welchen man auch 2 Schläge tun und 1, 2 zählen kann. Mantel, gütig, morgen. Das Schlagen mit der Hand, um die Größe und Gliederung des Wortes äußerlich, räumlich sichtbar zu machen, ist notwendig, weil es bei allem Unterrichte und aller Lehre ein tief begründetes, unumgehbares Erfordernis ist, alles von dem Schüler zu Erkennende und demselben von der Erkenntnis vorgeführt werdende immer an ein seinem Wesen nach entgegengesetztes zu knüpfen, also das Tote, das Ruhende, die Form, an das Lebendige und die Bewegung, das Wort, das Hörbare, das Lebendige an den Raum, das Sichtbare, die Bewegung, das Innere an das mehr Äußere und umgekehrt. Je bestimmter nun der Gegensatz ist, und doch dem ihm entgegengesetzten Wesen entsprechend, umso sicherer und klarer ist auch der Eindruck und das Festhalten desselben von Seiten des Schülers. Im vorliegenden Falle ist das Selbstschlagen mit der eigenen Hand besonders wichtig, weil dadurch die eigentliche und hörbare Größe des Wortes sinnlich fühlbar gemacht wird. So werden ferner wie oben 3 bis 5 gliedrige Wörter durchgeführt. Haben die Schüler die richtige Bezeichnung und die Anzahlsbestimmung der Glieder beendigt, so sagt der Lehrer, Wörter, bei welchen man einen Schlag tun oder 1 zählen kann, nennt man eingliedrige Wörter, wie nennt man, und so weiter. Setze nach der Lehrweise fort, nennt mir mehrere eingliedrige Wörter, so bei 2 bis 5 und mehrgliedrigen Wörtern. Nun werden den Schülern, ohne Wahl der Anzahl der Glieder, ein oder mehrgliedrige Wörter vorgelegt, um die Anzahl der Glieder selbst zu bestimmen, oder es werden den Schülern von dem Lehrer ohne Wahl die Anzahl der Glieder bestimmt. Und sie müssen dahingehörige Wörter aufsuchen. Zuletzt müssen die Knaben die Wörter, sowie die Anzahl der Glieder zugleich, selbst bestimmen. Sind die Schüler in der Gliederbestimmung fest, so schreitet der Unterricht fort. In dem bisherigen wurde die Größe des Wortes durch die Anzahl der Glieder bestimmt. Das Wesen, die Bedeutung des Wortes hängt aber nicht sowohl von der Größe des Wortes ab, als vielmehr von der Art der einzelnen Teile desselben und deren Verknüpfung. Und hier ist die erste Bemerkung, die sich der Betrachtung aufdrängt, dass es kein Glied eines Wortes gibt, und also darum kein Wort geben kann, unter dessen Teilen sich nicht wenigstens ein Ton befände, und dass also der Ton gleichsam die Seele oder den Geist jedes Wortgliedes ausmacht. Zur Selbstwahrnehmung dieses Sprachgesetzes soll der Schüler nun durch das nächstfolgende geführt werden. Der Lehrer sagt ein eingliedriges Wort, welches mit einem Tone endigt, und hebt, nachdem er das Wort ausgesprochen, den Ton selbst besonders heraus. Du, der Ton und Lehrer und Schüler gemeinsam. Du, der Ton und auf gleiche Weise werden weiter eingliedrige Wörter, die sich mit dem Tönen O, A, E, I, Ü, Ö, Ä und so weiter endigen, vorgeführt und diese Töne zu Einzelanschauungen erhoben. Wenn die Schüler schon so vorgerückt sind, dass ihnen die Auffassung des Tones getrennt von den anderen Wortteilen leicht möglich wird, so kann der Lehrer gleich mit der nun folgenden Stufe beginnen, dhr kann ihnen eingliedrige Wörter, welche den Ton am Ende haben, vorsprechen und sie den Ton selbst auffinden lassen, und zwar so, Lehrer, vorsprechend, Q, Lehrer und Schüler gemeinsam Q. Damit Wort und Ton den Kindern klar und fest werde, ist es gut, wenn jedes 2 bis 3-mal gesprochen wird. Nun Lehrer, fragend, Q, der Tonschüler, gemeinsam antwortend, U, auch diese Frage und Antwort kann 2 bis 3-mal durchgesprochen werden. So werden nun mehrere Wörter, in welchen immer derselbe Ton vorkommt, erst einem Schüler und dann sämtlichen Schülern gemeinsam vorgeführt. Z, B, U, Du, Zu und so weiter. Weiter werden nun alle Töne auf gleiche Weise vorgeführt. Ebenso werden nun eingliedrige Wörter vorgeführt, welche mit dem Tone beginnen, Z, B, U, oft, sowie hierauf solche Wörter, bei welchen sich der Ton in der Mitte befindet, Z, B, gut, rot, kalt. Durch alles dieses muss der Schüler eigentlich in der sicheren Auffindung und Bestimmung des Tones gewiss sein, sollte sich jedoch bei einigen noch Schwanken finden. So muss der Lehrer bei den künftigen Übungen dies zu vernichten suchen und diese Schüler besonders scharf im Auge haben. In dem bisherigen wurde der Schüler dahin geführt, den Ton in eingliedrigen Wörtern mit Sicherheit zu bestimmen. Nun an die Schüler die Frage, gibt es ein eingliedriges Wort, welches keinen Ton enthalte? Die Antwort darauf, es gibt kein eingliedriges Wort, welches nicht einen Ton enthalte, wird allgemein und wiederkehrend durchgesprochen. Ähnlich dem bisherigen werden die Töne in zwei- und mehrgliedrigen Wörtern vorgeführt und zur bestimmten Kenntnis erhoben. Es ist hierbei, um Verwirrung zu vermeiden, gut, die Töne des ersten, auch zweiten Gliedes festzuhalten, während die Töne der übrigen Glieder wechseln. Die hier stattfindenden Gesetze wird ein achtsamer Lehrer leicht selbst bemerken und seine Schüler, wenn sie anders schon bis zur Auffassung zusammenfassender Gesetze geschickt sind, darauf aufmerksam machen. Z.B. Das zweigliedrige Wörter, welche im zweiten Glied ü, ö, eu haben, selten vorkommen, ausgenommen einige Wörter, wo das erste Glied u ist, unnütz, Unglück und mehrere mit iü und e, ö und so weiter. Sollten die Schüler jetzt noch zur Auffassung dieser Gesetze zu unentwickelt sein, so werden sie auch erst dann herausgehoben, wenn sie zum zweiten oder dritten Male wiederkehren. Das übrigens das langsamere oder gedehntere und das schnellere oder zusammenfassendere Durchlaufen von der Fassungskraft der Schüler abhängt, und dass dort Einzelübungen noch einzuschalten, so wie hier Einzelübungen schnell zu beendigen sind, bedarf nur für den eben erst beginnenden Lehrer bemerkt zu werden. Wie früher die Anzahl der Glieder von dem Lehrer bestimmt und der Schüler aufgefordert wurde, dazu gehörige Wörter aufzufinden, so können nun auch die Töne und ihre Folge von dem Lehrer gegeben und bestimmt und der Schüler aufgefordert werden, dementsprechende Wörter aufzusuchen. Z. B. Lehrer, E. U. I. I. Schüler, Freudigkeit, Deutlichkeit und so weiter. Ähnlich den Tönen werden die Tonkörper dem Schüler zur Kenntnis gebracht. Lehrer, vorsprechend, mü, Schüler, gemeinsam mehrmals nachsprechend, mü, mü, versucht es, das Wörtchen mü auszusprechen, aber ohne den Ton ü, sie versuchen es wird hörbar der reine Laut m, so werden noch andere mit m beginnende und mit einem Ton sich endigende eingliedrige Wörter vorgeführt, z, b, mä, mai, und in denselben der Laut m einzeln beachtet, klingt m ähnlich einem der Töne, die ihr kennengelernt habt, nein. Kann man von M überhaupt sagen, es tönt nein, was kann man aber doch von dem hörbaren M sagen, es lautet, wie werden wir nun M im Gegensatz der Töne nennen können und müssen, einen Laut, gemeinsam M ist ein Laut, sagt neu, 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 versucht es, neu ohne den Ton EU zu sagen, N, 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 wohin werden wir M zu rechnen haben, zu den Tönen oder Lauten, zu den Lauten, gemeinsam N ist ein Laut. Auf gleiche Weise wird der Laut ng vorgeführt, macht den Laut m hörbar und seht, welche von euren Sprachwerkzeugen besonders und wesentlich dabei tätig sind, ebenso bei den Lauten n und ng, wie können und müssen darum diese drei Laute genannt werden, Nasenlaute, wie können sie wieder unter sich unterschieden werden als dumpfer, scharfer, sanfter Nasenlaut, warum durch welche Sprachwerkzeuge und bei und mit welchem Gebraucher derselben wird. Der dumpfe Nasenlaut M, der scharfe Nasenlaut N und der sanfte Nasenlaut NG hervorgebracht. Auf ganz gleiche Weise wird der Schüler zur Einzelanschauung und Kenntnis jedes Tonkörpers, Lautes oder Schlusses geführt. Nun werden in gewissen Reihenfolgen und auch ohne bestimmten Zusammenhang einzelne Forderungen und Fragen an den Schüler getan. Z. B. Mache mir den scharfen oder schnarrenden Zungenlaut hörbar. Lege deine Lippen scharf aufeinander. Presse die Luft durch die Nase und siehe, welcher Laut entsteht, wie bringst du den sanften Zahnlaut hervor, zeige mir die Tätigkeit deiner Sprachwerkzeuge bei dem sanften, bei dem scharfen Lippenschluss, und so weiter, und so weiter. So wenig es auch möglich ist, die innige Verwandtschaft und den lebendigen Zusammenhang nur schon der Urwortteile der Sprache, wie er aus diesem entwickelnden Lehrgange dem Schüler selbst lebendig hervorgeht, auf einer Fläche durch tote Nebeneinanderstellung darzustellen, so stehe doch dafür diese wenn auch nur sparsame Andeutung hier, Töne, durch den bisherigen Unterricht ist der Zögling nun dahin gekommen, dass er, jeden Wortteil genau und bestimmt erkennen, ihn bezeichnen und ihn seinem Wesen nach hör- oder wahrnehmbar machen kann, dann, dass er bei und von jedem Wortteile die Tätigkeit der Sprachwerkzeuge, durch welche der Wortteil hervorgebracht wird, sich nicht allein bewusst ist, sondern sich und anderen auch davon Kunde und Rechenschaft geben kann. Die nächste Stufe dieses Unterrichtes bringt durch Übung dies zur Gewandtheit und Sicherheit, dies geschieht auf eine mehrfache Weise. Der Lehrer sagt ohne Wahl Wörter und lässt sich die Glieder und Teile derselben hör- und wahrnehmbar machen, er lässt sich die Wortglieder ihrer Folge nach durch das umschreibende Wort benennen. Oder der Lehrer sagt mehrere Wortglieder in einer bestimmten Folge und lässt die Schüler daraus das Wort bilden. Z, B, verbindet den sanften Lippenschluss, den Ton Au und den dumpfen Nasenlaut. Mit dem Ende der Aufgabe wird der Schüler auch antworten, Naum. Die letzteren Übungen werden jedoch in einer bestimmten Reihenfolge vom einfacheren und leichteren zum zusammengesetzteren und schwereren gemacht. Doch kann jeder achtsame und selbstdenkende Lehrer eine solche Folge selbst aufstellen. Und je mehr der Lehrer dabei selbst tätig ist, ich möchte sagen, dabei noch selbst zu lernen hofft und strebt und das Ganze des Unterrichtes selbst immer weiter zu fördern sucht, umso lieber wird ihm derselbe und umso segensreicher wird derselbe an seinen Schülern sein. Mit dieser Sicherheit und Fertigkeit, ja Klarheit aller Wortbestandteile, sowohl ihrem Gebrauche und Zusammensetzung, als auch besonders ihrem innern, notwendigen und lebendigen Zusammenhange nach, ist dieser Unterricht auf dieser Stufe der Knabenentwicklung geschlossen. Wenn noch, was auf dieser Stufe besonders für das nun noch folgende Schreiben wichtig ist, die Länge und Kürze der Töne in den Wortgliedern, nicht die Länge und Kürze der Wortglieder selbst, Z, B, Mann, Mann, Nam, zur Unterscheidung gebracht worden ist. Auf der folgenden und späteren Stufe des Unterrichts gehen von diesem Punkt neue Zweige des Unterrichts hervor, nämlich die Betrachtung, welche die Länge und Kürze der Wortglieder und so die in den Wörtern liegenden Bewegungsgesetze und die dadurch bedingten mannigfaltigen Verknüpfungen zu Bewegungsgliedern und Bewegungsganzen zum Bewusstsein bringt. Die nächste Forderung, die sich noch auf dieser Stufe dem Unterrichte und als Unterricht entgegendrängt, ist die Wortbestandteile an bestimmte Zeichen zu knüpfen, dafür bestimmte Zeichen aufzustellen, die hörbare schwindende Sprache sichtbar und bleibend zu machen. Die Notwendigkeit des Schreibens drängt sich entgegen. Schreiben, Unterschreiben und Schreibunterricht wird hier keineswegs schön schreiben und das Schreiben als Kunst, sondern bloß die Fertigkeit und Kunst verstanden, die schwindend hörbaren Worte durch entsprechende und immer sich gleichbleibende Zeichen sichtbar und bleibend, und so sich und anderen möglich zu machen. Später beim Anblick dieser Zeichen und deren Verknüpfung nicht allein dieselben Worte und so dieselben Vorstellungen zu denken, sondern auch dieselben Worte entweder sich selbst oder anderen aussprechend zu machen, um so in dem Hörenden dieselben ersten Vorstellungen, Begriffe und Anschauungen, welchen sie diese ihre eigentümliche Verknüpfung verdanken, wieder hervorzurufen. Dies das Lesen, von welchem gleich im Folgenden. Das Wichtigere bei diesem Schreibunterrichte ist die Wahl der Schriftzeichen, sie müssen notwendig folgende Eigenschaften haben, eigentümlich für jeden Wortbestandteil, darum leicht voneinander unterscheidbar, und doch müssen sie wie die Wortbestandteile selbst unter sich in einem gewissen Zusammenhange stehen, wenigstens dahin deuten. Unsere laufende Handschrift zeigt aber keine dieser Eigenschaften, für unsere und bei unserer Druckschrift ist auch der innere Zusammenhang der Buchstaben schwer nachzuweisen. Minder schwer zeigt sich ein gewisser Zusammenhang bei der ursprünglich römischen, der altlateinischen, oder wie diese von aller Ausschmückung entkleidet erscheint, der altphönizischen Schrift, beschreibt man nämlich ein Gewirt, in dieses Gewirt ein Kreis rund, aus den Winkeln des Gewirtes Quer- oder Winkellinien. Ebenso gerade Linien aus den Hälften der Seiten und auch diesen gleichlaufend, dann aus den zwei oberen Winkeln des Gewirtes schiefe Linien nach der Mitte der unteren Seite, und ebenso von den beiden unteren Winkeln nach der Mitte der oberen Seite. Endlich zieht man durch die eben genannten Mitten der oberen und unteren Seite und durch den Mittelpunkt des Ganzen eine in der Form einer etwas gedrückten Acht in sich zurückkehrende Linie. So lassen sich in dieses nun sehr ebenmäßig erscheinende Ganze mit sehr geringer Einbildungskraft und auf eine sehr leicht erkennbare Weise alle Schriftzeichen der ältesten römischen, oder, wenn man lieber will, phönizischen Schrift verzeichnen. Es mag nun wohl dieser äußerliche Zusammenhang dieser Schriftzeichen, für das Auge ähnlich einem Anagramm, kaum mit dem ursprünglichen inneren Zusammenhange der Schriftzeichen in eines zusammenfallen, dies tut nichts zur Sache, es zeigt doch dem Schüler so lange, bis einmal der wahre innere Zusammenhang der ursprünglichen Schriftzeichen, woran ich keineswegs zweifle, aufgefunden sein wird, wenigstens äußerlich die Möglichkeit eines solchen Zusammenhanges, genug, die großen lateinischen Buchstaben erscheinen wenigstens dadurch in einem äußeren Zusammenhange, in einer äußeren Einheit, und was das Wichtigste ist, von dieser Schrift aus lässt sich dann, wie schon früher erwähnt, durch die Mönchsschrift, durch die sogenannte gotische Druckschrift, und von diesen beiden durch die alten Handschriften hindurch bis selbst in unsere verkürzten und verlängten abgeglätteten und zusammenfließenden Buchstaben unserer Hand und Schreibschrift hin einen Zusammenhang leicht nachweisen. Übrigens ist es eigentümlich und keineswegs zu übersehen, dass die große stehende lateinische Schrift auf jüngere Knaben einen sehr angenehmen und ganz besonders befriedigenden Eindruck macht. Was nun den Gebrauch der genannten Schrift zur ersten Schreibschrift betrifft, so ist alles andere, was sich sonst noch dafür sagen ließe, dies hier das Wesentlichste, dass diese Schriftzeichen äußerst leicht von den Schülern dieser Stufe aufgefasst und nach den schon so viel deubten senk- und waagrechten und schiefen Linien verschiedener Lage und Länge leicht und mit Geschwindigkeit dargestellt werden können. Der Schreibunterricht selbst ist nun, sich unmittelbar an die Sprechübung anschließend, eigentlich als notwendige Bedingung aus demselben hervorgehend, der Lehrer entwickelt zuerst in seinen Schülern die Notwendigkeit der einzelnen Schriftzeichen, indem er sie darauf hinführt, dass zum Schreiben nicht allein die Kunde von bestimmten Zeichen für die einzelnen Wortbestandteile, sondern auch die Gewandtheit in dem Gebrauche und der Verbindung derselben erfordert wird. Das Schreiben selbst geschieht in die oft gedachte Netztafel. Es beginnt mit dem am leichtesten darstellbaren Schriftzeichen einer senkrechten Linie, der Bezeichnung des Tones I. Der Lehrer beginnt, macht mir den Ton I mehrmals hörbar, die Schüler tun es, I, 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 macht auf eurer Netztafel dreimal einen senkrechten Strich von zweifacher Länge, und sagt bei jedem, dies bezeichnet den Ton I, die Schüler tun es, I dies bezeichnet den Ton I dies bezeichnet den Ton I und so weiter. Ihr habt nun dreimal die Bezeichnung des Tones I. Was habt ihr gemacht? Bezeichne mir jeder auf seiner Tafel noch mehrere Male den Ton I, macht auf eurer Tafel eine senkrechte Linie von zweifacher Länge, der Lehrer tut immer dasselbe, nachdem es die Schüler auf ihren Tafeln getan haben, auch auf der Wandtafel, von dem oberen Ende dieser Linie zieht eine ganz schiefe Linie von zweifacher Länge, aus dem unteren Ende dieser Linie zieht eine senkrechte Linie nach oben, habt ihr es getan, was habt ihr getan, wir haben und so weiter. Gut, ihr habt die Bezeichnung des Lautes N gemacht, macht auf eurer Tafel dreimal dieses Zeichen und sagt jederzeit dabei, dies bezeichnet den Laut N, sagt mir dreimal das Wörtchen in, aus welchen Wortteilen besteht das Wörtchen in, aus dem Tone I und dem scharfen Nasenlaut der N, könnt ihr die Zeichen für beides machen nun, so schreibt dreimal das Wort in, sie schreiben, in, der Lehrer sieht nach, ob es richtig geschrieben ist, löscht dann alles weg und fordert sie auf, dasselbe Wort noch einige Male zu schreiben. Der Lehrer fährt fort, macht eine senkrechte Linie von zweifacher Länge, aus dem oberen Ende derselben eine halbschiefe Linie von einfacher Länge, aus dem unteren Ende eine rechts steigende halbschiefe Linie von gleicher Länge, aus dem oberen Ende derselben zieht eine senkrechte Linie von zweifacher Länge, habt ihr es getan, was habt ihr getan, gut. So habt ihr die Bezeichnung des dumpfen Nasenlautes M gemacht, was habt ihr gemacht oder dargestellt, schreibt mehrere Male auf euren Tafeln das Zeichen für den dumpfen Nasenlaut M, nicht M, und sagt auch jederzeit dabei, dies bezeichnet den Laut M, oder macht euch auch nur immer, indem ihr das Zeichen schreibt, zugleich den Laut hörbar, nämlich so, MM, bezeichnet mehrere Male den Laut N, bezeichnet mehrere Male den Ton I, bezeichnet mehrere Male den Laut M, sagt mir dreimal das Wort im, aus welchen Wortteilen besteht dies Wort, könnt ihr die Zeichen für jeden Wortteil machen, so schreibt dreimal das Wort im, sie schreiben, im, 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 der Lehrer tut weiter wie vorhin, wie viel Schreibzeichen, oder Buchstaben, habt ihr nun, könnt ihr mit diesen drei Buchstaben auch noch andere Wörter schreiben, ob nun gleich die Knaben diese Frage hier noch nicht werden bejahen können. Weil es nur das eine Wort nimm noch gibt, so ist es doch gut, wenn diese Frage hier schon, wo der Zeichen noch so wenig sind, eingeführt wird. Ein Wort gibt es doch noch, nämlich nimm. Sprecht dreimal das Wort nimm, aus welchen Wortteilen und in welcher Folge besteht das Wort, schreibe jeder das Wort nimm dreimal. Hier wird herausgehoben, dass die Verschnellerung des Tones durch Verdoppelung des folgenden Buchstaben bezeichnet wird. Sollten sich auch hier die Namen der Tonkörper ehen, allen schon hervordrängen, so ist es doch gut, sie noch so viel als möglich in Hintergrund zu stellen, damit die Sache selbst umso fester werde, sowie aber der Name als nicht zu rückweisende Forderung eintritt, so lasse man ihn auch sogleich und mehrmals als Name schreiben, damit sogleich der Schüler mit Bestimmtheit und Klarheit das Verschiedene zwischen der Sache selbst, dem Tone, Laute, Schlusse, dem Namen der Sache, Z, B, N, ein, und dem Zeichen derselben, Z, B, N, M, auffasse, festhalte und nie verwechsle, diesen dreifachen Unterschied früher den Schülern recht lebendig und fest zu machen, ist für das Folgende sehr wichtig. Der Lehrer fährt lehrend fort, ei, 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 sprecht mir mehrmals diesen Ton nach. Ist der Ton ei ein einfacher Ton? Nein, es ist ein zusammengezogener Ton, welches die Sprechübungen entwickelten. Da es kein einfacher Ton ist, ist es auch gut, ihn nicht mit einem einfachen, sondern mit einem zusammengesetzten Zeichen zu bezeichnen, der Lehrer schreibend, dies ist das Zeichen für den Ton oder die Bezeichnung des Tones ei, ei, aus welchen Linien besteht das Zeichen ii, und wie sind sie zusammengebunden, schreibt mehrmals dieses Zeichen und sprecht jedes Mal dabei den Ton ei aus. Was habt ihr getan, wie viel Zeichen oder Buchstaben könnt ihr nun schreiben? 4 i n m e i, welche Wörter könnt ihr nun wohl damit schreiben? Lehrer und Schüler finden gemeinsam, in, im, nim, schon geschrieben, ferner ein, nein, mein, gut, wie wollen sie schreiben? Aus welchen Wortteilen besteht das Wort ein? Das Wort nein und mein, schreibt jedes dieser Wörter dreimal. Wie viele Wörter könnt ihr nun schreiben? Welche Wörter könnt ihr nun schreiben? Schreibt alle Wörter, die ihr schreiben könnt, ein, zwei, dreimal. Beim Anfang jeder neuen Stunde werden wenigstens alle die Wörter zu schreiben wiederholt, welche in der letzten Stunde neu geschrieben wurden. Sprecht mehrmals den Ton U aus. Der Lehrer schreibt U und spricht zugleich, dies ist das Zeichen für den Ton und schreibt dies Zeichen auch mehrere Male. Welche Wörter könnt ihr nun wohl mit diesem und den früheren Zeichen schreiben? Lehrer und Schüler finden gemeinsam nur, un, nu, nun, um, es werden alle diese Wörter in ihre Teile aufgelöst und geschrieben, ebenso mit dem Ton U. Dieser und die früheren Buchstaben geben keine eingliedrigen Wörter, ebenso mit dem Ton A. Da gibt es an, na, am, man, man, mit dem Tone aha, da gibt es nam, nun zu ie, gibt nie, zu eu gibt neu. Weiter schreitet es nun in den einfachsten Wörtern fort, macht mir den starken oder schnarrenden Zungenlaut hörbar, r, 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 der Lehrer schreibt an die Wandtafel, r, spricht wie oben und fordert die Schüler auf, dies Zeichen mehrmals zu schreiben. Welche Wörter könnt ihr nun wohl mit diesem neuen Zeichen und den früheren schreiben? Lehrer und Schüler finden gemeinsam, er, ur, nur, ra, na, heu, rein, reim, re, ru, ro, rau, ur. Hier ist H nur als Dehnungszeichen angeschaut und gebraucht, wie die Verdoppelung als Zeichen der Verschnellerung des Tones. Die Fortschreitung der Wörter geht nun zu V, von da zu Russ, dann zu L, zu B, zu T, zu K und so weiter und so weiter. Einmal nach dem Gesetz der Fortschreitung vom leichteren zum schwereren, ganz besonders aber wegen des gleich nun folgenden daran Anknüpfens des Lesens der Druckschrift. Das Wichtigste, aber auch ebenso leicht erkennen als darstellbare dieses Unterrichtsganges ist, dass der Knabe nie etwas lernt, was er nicht sogleich vielseitig zu gebrauchen aufgefordert werde, denn es ist Gesetz des Unterrichtes, dass jeder neu kennengelernte Buchstabe mit allen früheren verknüpft werden muss, dh, dass der Schüler alle Wörter aufsuchen muss, welche mit diesem neuen und den früher erlernten Buchstaben geschrieben werden können. Dies gewährt dem Unterrichte immer neuen Reiz und Leben. Von eingliedrigen wird zu zwei- und mehrgliedrigen Wörtern nach einer ebenso leicht bestimm- als darstellbaren Lehrweise fortgeschritten. Sind die Schüler in der sichtbaren Darstellung jedes gehörten, ausgesprochenen oder auch nur gedachten Wortes ziemlich sicher, so hebt man entweder selbst ohne große Wahl Wörter heraus, welche die Schüler schreiben müssen, oder lässt sie selbst Wörter und bald kleine Gedanken schreiben, wie es ihnen nahe liegt. Sind die Knaben bis zu diesem Punkte vorgerückt, so fordert man sie auf, ja macht es zum Unterrichts- und Schulgesetz, dass jedes auf die Tafel niedergeschriebene und vom Lehrer durchgesehene von den Schülern auf Papier abgeschrieben werde. Dies gibt auch sogleich ein Mittel an die Hand. Die Knaben, deren Arbeit von dem Lehrer schon durchgesehen ist, während der Zeit zu beschäftigen, als der Lehrer die Arbeiten der anderen Schüler verbessern lässt. Denn dass die Verbesserung nach Anleitung des Lehrers immer von den Schülern selbst geschehen muss, bedarf wohl kaum der Heraushebung. Auch ist es sehr zweckmäßig bei diesem und ähnlichem Unterrichte, wenn der vorgerücktere Schüler, welcher in einem gewissen Umfange in dieser Beziehung einen anderen überschaut, neben diesen gesetzt und ihm aufgetragen wird, die Arbeit seines schwächeren Genossen durchzusehen und zu verbessern. Dies Verfahren hat einen vielseitigen innern und äußern und kaum durch das Wort ganz nachzuweisenden Nutzen. Einmal werden jetzt alle Schüler immer in Tätigkeit erhalten, zweitens wird der Schwächere aufgefordert, dem Stärkeren nachzueifern. Der Stärkere kommt hierdurch zur Prüfung dessen, was er weiß und kann, er kommt zur Kenntnis dessen, was ihm noch mangelt, denn es kann nicht fehlen, dass der Lehrer zum Öfteren wird Fehler bemerken, welche der verbessernde Schüler wird übersehen, oder welche er vielmehr selbst nicht wird erkannt haben. Denn dass dieser Schreibunterricht unmittelbar und durch sich selbst zum Rechtschreiben führt und er darum mit dem Unterricht im Rechtschreiben in eins zusammenfällt und darum diesen so lästigen als schwierigen Unterricht als langwierig, selbstständigen Unterrichtsgegenstand von der Folge ausschließt, bedarf wohl nicht erst hervorgehoben zu werden. Mit der Fertigkeit des Schülers, alle im Kreise seines Lebens, der Stufe seines Bewusstseins liegenden Vorstellungen und Gedanken auf diese Weise und zugleichsam sein inneres Leben selbst darstellen zu können. Dies ist ganz gleich der früher schon bei den Linien und Farben und in den Sprachübungen erkannten Stufe der Darstellung von Linien, Farben und Wortganzen, ist dieser Unterricht geschlossen, denn die Mitte, der allgemeine Beziehungspunkt, Mensch, ist gefunden und die Darstellung desselben, des Innern auf und in seiner ersten Stufe möglich gemacht, dort durch Linien und Farben, wie früher durch Beweg- und bildbaren Stoff und wie hier durchs Wort, dort bei den Sprachübungen durch das Schwindende, hier durch das Bleibende. So muss jede Stufe des Unterrichtes ein in gewisser Beziehung in sich abgeschlossenes Ganzes sein, eine in gewisser Beziehung ganze Darstellung des Menschen, des Innern des Menschen. Sie muss die Darstellung irgendeines Ganzen in Beziehung und im Verhältnis zu dem Menschen, dem Innern im Menschen, möglich machen, durch die eben ausgesprochene Forderung, dass der Schüler das, was er als eigenen Gedanken oder Selbstwahrnehmung auf der Netztafel dargestellt hat und was ihm von einem Vorgerückteren verbessert worden ist, in dieser verbesserten Gestalt auf Papier abschreiben muss, durch diese Forderung und Übung, welche wieder einen mehrseitigen, aber leicht einzusehenden Nutzen hat, wird der Knabe bald zu dem wesentlichen Bedürfnisse einer schneller fördernden Schrift- und Schreibweise geführt. Dies ist nun also auch der Punkt, wo das Schreibenlernen unserer laufenden Schreibschrift als Unterrichtszweig und Gegenstand erscheint, denn an das Bedürfnis in dem Knaben soll, wie schon ausgesprochen worden, sich jeder neue Unterricht anschließen, demselben entgegenkommen, das Geschäft des früheren und vorhergehenden Unterrichtes, die Forderung an denselben ist, das Bedürfnis zu und für jeden folgenden und notwendigen Unterricht in dem Knaben mit Bestimmtheit und Lebendigkeit zu entwickeln. Das Geschäft des späteren, die Forderung an den späteren Unterricht ist dagegen, jenem geweckten früheren Bedürfnisse möglichst bald, möglichst erschöpfend und genügend nach den Gesetzen der Geistesgesundheit entgegenzukommen. In diesen beiden so einfachen als wesentlichen Punkten fehlt noch bis in diesem Augenblick unsere bis jetzt bestehende Unterrichts- und Lehrweise, sowie in noch anderen ganz wesentlichen Punkten, welches klar aus dem bisher Ausgesprochenen und Aufgestellten hervorgeht. Diesen Mangel und Fehler nicht allein zur unbezweifelbaren Erkenntnis und Einsicht zu bringen, sondern auch sogleich einen Lehrgang aufzustellen, welcher sowohl jene Fehler vermeidet, als auch das notwendig Bessere dafür aufstellt. Dies ist die Forderung an die Unterrichts- und Lehrkunst, welche nicht allein wir, sondern welche das ganze Menschengeschlecht auf der Stufe der männlichen Entwicklung, auf welcher es jetzt steht, bedarf und die darum auch wir als bewusst unserer selbst und der Zeit, in der wir leben, anstreben. Lesen. Lesen ist der rein umgekehrte Akt des Schreibens, Schreiben und Lesen sind sich entgegengesetzt wie Geben und Nehmen ein Geben voraussetzt. Ja, wie man streng genommen weder etwas nehmen darf, noch nehmen kann, ja nicht einmal zu nehmen versteht, das Genommene nicht aufnehmen und gebrauchen, sich nicht aneignen kann, wenn man nicht vorher auch wirklich gegeben habe, so muss auch von dieser Seite der Betrachtung in dem vorliegenden einzelnen Falle das Lesen später als das Schreiben sein. Der Unterrichts- und Lehrgang geht mit Notwendigkeit aus der Natur der Sache hervor und ist ebenso leicht zu erkennen als darzustellen, denn der Knabe kann ja eigentlich schon lesen, nach dem ersten und untergeordneten Begriffe, welchen man mit diesem Worte verbindet. Lesen war ja schon immer der zweite unzertrennliche Akt bei jedem Worte, welches der Knabe bisher schrieb, welcher noch besonders bei dem späteren Abschreiben des selbstgedachten oder selbstgeschauten geübt wurde. Das Lesen im gewöhnlichen Sinne und nach der gewöhnlichen Schulbedeutung, das Buchstaben- und Wortlesen unserer Buch- und Druckschrift, ist nun sehr leicht erreicht, und was sonst in länger als einem Jahre kaum und nur zur Last des Knaben geleistet wurde, wird nun dem Knaben zur Lust in wenigen Tagen sehr leicht geleistet. Das zuerst Notwendige ist, dass die Buchstaben der Druckschrift in ihrer gleichen Bedeutung mit den bisher zum Schreiben gebrauchten großen römischen Buchstaben erkannt werden. Hierbei ist nicht hinlänglich, dass man beide nur äußerlich nebeneinander stelle, und Z, B sage I ist gleich I, oder O gleich O, und U gleich U und so weiter, sondern es ist besonders wichtig, nachzuweisen, wie die Hauptstriche der einen Buchstabenart in der anderen enthalten sind, ja wie unsere kleinen Druckbuchstaben aus den großen lateinischen Buchstaben hervorgegangen sein können und mögen, welches beides auch bei nur einiger Aufmerksamkeit sehr leicht möglich ist. Bei dem nun weiteren Verfolg des Lesenlernens unserer Druckschrift kann jedes Lehrbuch gebraucht, doch wird weit vor allen anderen des, besonders für die so nötige Verbreitung einer frühen gründlichen Kenntnis unserer Muttersprache, namentlich auch als eines Entwicklungsmittels, zu bald verstorbenen Etelichs erstes Lesebuch mit ganz vorzüglichem Nutzen gebraucht werden, als Verknüpfungsmittel zwischen dem Schreiben mit der oft bestimmten Schrift und dem Lesen unserer Druckschrift ist es sehr ersprießlich, wenn man gewisse Übungen aus dem Lesebuch Z. BS 3FF in der Ausgabe von I8 des eben genannten Tillichschen Lesebuches zuerst mit der bisher gebrauchten Schrift auf die Netztafel schreiben und dann in dem Lesebuche mit Vergleichung lesen lässt. Der Punkt, bis zu welchem der Knabe auf dieser Stufe seiner Gesamtentwicklung durch diesen Unterricht zu kommen hat, ist der, dass er bestimmt und rein, Buchstaben und Wort richtig lese, dass er die durch den Zusammenhang bedingten, verschiedenartigen Trennungen und dadurch Zusammenfassungen, auch durch der Größe nach verschiedene Pausen bezeichne und halte. Dadurch ist der Knabe bis dahin entwickelt, dass es ihm möglich wird, Fremdgedachtes sich anzueignen und Eigengedachtes und Empfundenes an Fremdgedachtem und Empfundenem zu prüfen und sich so zu jeder sowohl durch das Menschenwesen an sich als auch durch sein Einzelwesen bedingten möglichen Stufe der Entwicklung und Ausbildung zu erheben. Das höhere, gleichsam zeichnende und malende Lesen bleibt, seinem Wesen nach, der folgenden Entwicklungsstufe überlassen, und somit ist der Mensch von dem ersten Grunde seines Seins und Daseins, in seinem Werden und Erscheinen, nach allen Seiten, Stufen und Bedingungen der Entwicklung seines Wesens bis und zur eingetretenen Knabenstufe in Umrissen dargestellt, sowie im Allgemeinen die Mittel in ihrem lebendigen Innern Zusammenhange, ihrer notwendigen Wechselbedingung und natürlichen Verzweigung, in ihrer ganzen Wichtigkeit vor unserem Blicke vorübergeführt, durch welche der Mensch notwendig in diesem der Betrachtung vorliegenden Zeitraume, der Forderung dieses Zeitraumes und der seines Gesamtwesens entsprechend und genügend, entwickelt werden kann und soll, wenn Vollendung dessen Ziel ist. Überschauen wir nun alles in dieser Beziehung bisher Erkannte und Ausgesprochene, so sehen wir, dass viele Erscheinungen in dem Leben der Knaben freilich noch keineswegs eine besondere bestimmte Richtung haben, so beabsichtigt Z, B die Beschäftigung mit Farben noch keineswegs einen Maler, und ebenso wenig die Beschäftigung mit Ton und Gesang noch keineswegs die Bildung zum Musiker, allein diese Beschäftigungen erzielen und bezwecken in dem Menschen, in dem Knaben, zunächst eine allseitige Entwicklung und Darlegung seines Wesens, sie sind im Allgemeinen die so notwendige Nahrung für den Geist, sie sind der Äther, in welchem der Geist atmet und lebt, um Kraft und Stärke, ich möchte sagen, Umfang zu gewinnen, weil ja die von Gott dem Menschen gegebenen Geistesanlagen, welche aus seinem Geiste mit nicht zurückzuweisender Notwendigkeit in allseitigen Richtungen hervorgehen, notwendig als Mannigfaltigkeit erscheinen und als solche befriedigt werden müssen, ihnen also in notwendiger Mannigfaltigkeit entgegengekommen werden muss, weshalb wir denn nun wohl endlich einmal einsehen sollten, dass wir höchst störend in die Knabennatur eingreifen, indem wir diese notwendigen mehrseitigen Geistesrichtungen viel zu sehr in dem heraufwachsenden Menschen zurück- und missdrängen, ja sogar glauben, Gott und Menschen, besonders dem Knaben selbst, zu seinem künftigen irdischen Wohle, inneren Frieden und himmlischen Heile einen Dienst daran zu tun, wenn wir diese und jene abschneiden, und besonders, wenn wir dann andere dafür auf und einpfropfen. Gott pfropft und okuliert nicht, Und so soll auch der menschliche Geist als göttlicher Geist nicht gepfropft werden, aber Gott entwickelt das Kleinste und Unvollkommenste in stetig steigender Reihe nach ewig in sich selbst begründetem, ewigem, sich aus sich selbst entwickelndem Gesetze, und Göttlichkeit soll ja des Menschen höchstes Ziel sein im Denken und im Handeln, ganz besonders da, wo er zu seinen Kindern, wie Gott zu den Menschen, in väterlichen Verhältnissen steht. Wir sollten doch endlich in Beziehung auf die Erziehung unserer Kinder beachtend bedenken, dass das Reich Gottes das Reich des Geistigen ist, und dass darum das Geistige im Menschen und so in unseren Kindern wenigstens ein Teil des geistigen Reiches, des Gottesreiches ist, und darum der allgemeinen Ausbildung des Geistigen in dem Menschen, in unseren Kindern, der Ausbildung des eigentlich Menschlichen, des Göttlichen als Einzelerscheinung und als solchen, unsere Achtsamkeit widmen, überzeugt seiend, dass dann jeder, der wahrhaft zum Menschen gebildet worden ist, auch für jede Einzelforderung, für jedes Einzelbedürfnis im bürgerlichen und gesellschaftlichen Leben erzogen sei. Wir sagen nun wohl, dies ist alles recht gut, aber nur für unsere Söhne ist es nicht mehr anwendbar. Für unsere Söhne ist die Anwendung und der Gebrauch zu spät, denn sie sind schon in dem letzteren Viertel des Knabenalters. Was sollen sie nun mit jenem so ganz allgemeinen und begründenden Unterrichte? Sie müssen nun notwendig bestimmtes Einzelnes, unmittelbar für ihren künftigen Beruf und in denselben Eingreifendes bekommen. Denn die Zeit ihres Eintrittes in das bürgerliche Leben, die Zeit, wo sie nun daran denken müssen, sich selbst ihr Brot und ihren Unterhalt zu verdienen oder uns in unserem Geschäfte zu unterstützen, ist zu nahe. Wir haben recht. Alt sind unsere Söhne für das, was sie jetzt noch lernen sollen, aber, warum haben wir ihnen nicht als Kindern, als beginnenden Knaben, gereicht, ihrem Geiste gegeben, was er fordern musste? Sollen die Knaben nun diese Entwicklung, diese Bildung für ihr ganzes Leben verlieren? Wir sagen nun auch wohl, wenn die Knaben nur erst ganz groß und erwachsen sind, da können sie das alles nachholen, dann zeigt sich ihnen Freizeit genug dazu. Wir Toren, die wir sind. Indem wir dieses aussprechen, widerlegt uns unser Inneres, wenn wir nur dem, was es spricht, Gehör geben und ihm in seiner Bedeutung nachgehen wollen, es mag aber auch da oder dort sich etwas nachholen lassen, was zu bestimmen nicht hierher gehört, aber, was überhaupt in den Knabenjahren, in der Menschenerziehung und Entwicklung versäumt und vernachlässigt worden ist, ist nie nachzuholen. Wollen wir als Männer und Väter, und vielleicht auch als Mütter, nicht endlich aufrichtig sein, und uns die nie heilenden, das ganze Leben hindurch blutenden Wunden, oder die verhärteten, sich nie wieder erweichenden Stellen in unserem Gemüte, oder die aus der Seele weggewischten edlen menschenwürdigen Empfindungen und Gedanken, und die dadurch gewordenen dunklen Flecken unserer Seele, die sich nie wieder erhellen wollen, wollen wir alles dies, was ein Erzeugnis unserer Miss- und verleiteten Jugend und besonders Kanban-Zeit ist, uns verhehlen, wollen wir alle die edlen Keime, welche im menschlichen Gemüte in jener Zeit abgedrückt, welkend gemacht, ja getötet wurden, in unserem Gemüte nicht sehen, wollen wir zum Segen für unsere Kinder uns dies nicht gestehen, es nicht beachten. Wir haben ein bedeutendes Amt, wir haben einen ausgebreiteten Beruf, wir haben ein einträgliches Geschäft, Gewandtheit des Lebens, erfreuen uns der feinen, abgeschliffenen, gesellschaftlichen Bildung, kann alles dies verhindern. Dass in dem Augenblicke, wo wir uns allein und selbst gegenüberstehen, das Lückenvolle und Gestückelte unserer inneren Bildung uns vor die Seele trete, und kann es das Gefühl desselben in uns vernichten, welches seinen Grund größtenteils in der Unvollständigkeit und Unvollkommenheit unserer Jugenderziehung hat, wollen wir darum, dass unsere Söhne und Knaben, und ständen sie auch wirklich schon in dem letzten Drittel, ja Viertel des Knabenalters, einst tüchtige, ganze Menschen werden sollen, und haben sie bis daher noch nicht gelernt, noch nicht entwickelt, was sie als Kinder und beginnende Knaben hätten lernen und entwickeln sollen, so müssen sie notwendig in die Kindes- und beginnende und begonnene Knabenzeit zurückkehren, um wenigstens nur nicht noch zu versäumen, was noch zu tun möglich ist, und noch nachzuholen, was noch nachzuholen möglich ist. Es mag nun wohl sein, dass dadurch unsere Söhne um ein Jahr oder ein paar später zum Ziele kommen, aber ist es nicht besser, bei weitem besser, sie kommen doch noch zum wahren Ziele, als höchstens zu einem Scheinziele. Wir wollen Lebensmänner sein und verstehen uns so wenig auf die Forderungen des echten, wahren Lebens. Wir wollen Geschäftsmänner und Männer sein, die unsere Rechnung verstehen, und verstehen uns auf das Geschäft, welches doch jedem so nahe liegt, so wenig, und können da, wo es so hochwichtig ist, so schlecht, so sehr schlecht rechnen. Wir rühmen uns, so reich an Lebenserfahrung zu sein, und zeigen es doch da, wo wir erquickende Früchte davon ernten könnten, so wenig. Wir verschmähen überhaupt den prüfenden Rückblick in unsere eigene Jugend, von welchem wir zu unserem und zum Heile unserer Kinder so vieles lernen könnten, denn auch diese Forderung, dieser Sinn, kehret beachtend zurück in eure eigene Jugend und weckt, erwärmt und belebt die ewige Jugend eures Gemütes, liegt in den Worten und in der Forderung Jesu, werdet wie die Kinder, wie es überhaupt wahr ist, dass vieles, was Jesu zu seiner Zeit und zu seinen Zeitgenossen sagte, der Geist auch jetzt zu uns und zu unserer Zeit spricht, und so wie überhaupt in allen menschlichen Beziehungen, hinsichtlich des ganzen Menschengeschlechtes, zur Erringung einer neuen Stufe menschlicher und höherer Vollkommenheit seine Anwendung findet, und gleichsam jetzt von neuem Wiederkehren zu dem ganzen Menschengeschlechte gesprochen wird, was zur Zeit Jesu, und ganz besonders in Beziehung auf das Beginnen einer ganz neuen Lebensansicht ausgesprochen ward, so wird auch jetzt zu uns gesagt, werdet ihr nicht alle das an und in euch, an und in euren Kindern erfüllen, was der Mensch geistig auf der Stufe des Kindes und Knaben fordert, werdet ihr dies nicht euch und euren Kindern geben, so werdet ihr nicht erreichen, was in den glücklichsten, seligsten Zeiten eures Lebens eure hoffende Seele schwellte und schwellt, wonach euer Herz in den edelsten Stunden eures Lebens mit langen, tiefen, sehnenden Seufzern verlangt, und was die Seele der edelsten Menschen schwellt und je schwellte und ihre Herzen erfüllt und erfüllte, fassen wir nun die Stufe und das Ziel der Ausbildung, welche der Mensch durch die bisher vorgeführte entwickelnde Erziehungs- und Unterrichtsweise errungen hat, mit einem Blicke in einem Punkte zusammen, so tritt uns mit großer Bestimmtheit entgegen, der Knabe ist zu der Ahnung seines selbstständigen geistigen Selbstes und Wesens gekommen, er fühlt und erkennt sich als ein geistiges Ganzes, es ist in ihm die Fähigkeit angeregt, ein Ganzes sowohl in seiner Einheit als in seiner Mannigfaltigkeit in sich aufzunehmen, und es ist in ihm die Fähigkeit gekeimt, ein Ganzes als solches und in seinen notwendigen Teilen, sich selbst, sein Sein, in seiner Einheit und in der Mannigfaltigkeit seines Wesens an und durch Mannigfaltigkeit außer sich darzustellen. Wir finden und erkennen also den Menschen schon als begonnenen Knaben für das Höchste und Wichtigste, für die Erfüllung seiner Bestimmung, seines Berufes, die Darstellung seines, des göttlichen Wesens, in ihm befähigt, diese Fähigkeit nun zur Fertigkeit und Sicherheit, zum Bewusstsein, zur Einsicht und Klarheit, zum freigestalteten Leben zu erheben. Dem ist vom Knabenalter an das künftige Leben des Menschen in entsprechenden Stufen seiner Entwicklung und Ausbildung gewidmet, die Wege und die Mittel dazu nachzuweisen und diese im Leben und in der Wirklichkeit einzuführen. Dem ist die Fortsetzung dieser Schrift und das Leben des Schreibers derselben gewidmet, und wie Knaben ganz des Alters, dem dieses Buch angehört, frischen Geistes, fröhlichen Mutes, freudigen Sinnes und glückseligen Lebens, welche, während das Buch geschrieben wurde, in den erziehenden Kreis eintraten, aus welchem es hervorgeht, und die größtenteils dessen Schreiber während seinem Schreiben unmittelbar spielend, nie müde werdend, immer neue Befriedigung und Nahrung ihres Tätigkeits- und Lebenstriebes zu fordern, und so ihr Wesen frei aus sich zu gestalten, Umgaben, wie diese, wenn es einer äußeren Bürgschaft bedürfte, Bürge sind, dass er Wahrheit schrieb, so sind sie ihm auch Bürge, dass er Wahrheit schreiben wird. Ende.